Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge der TV-Serienstars und hallo Sebastian.
Hallo Dominik.
Ja, Sebastian, wo ist denn eigentlich unser heutiger Gast?
Ja, ich habe gehört, er soll gleich eintreffen. Der Transporterraum hat schon angekündigt, dass sie darauf warten, dass er zum Transport bereit ist.
Ah, ich glaube, da kommt er. Admiral auf der Brücke.
Ich hasse Transporter. Ich wäre lieber mit dem Shuttle gekommen.
Hallo Bernd.
Hallo.
Wir freuen uns trotzdem sehr, dass du es geschafft hast. Ja, liebe Zuhörerinnen, wir sprechen heute über Star Trek, das nächste Jahrhundert, Star Trek Next Generation. Und als Gast haben wir heute dabei den Autor und Übersetzer Bernd Perplies. Bernd, ist es so korrekt, Autor und Übersetzer?
Ja, so nenne ich mich selbst immer auf der Webseite und wenn ich mich vorstelle, also kann man sagen. Ich schreibe Bücher und ich übersetze sie.
In erster Linie Autor und dann Übersetzer.
Ja, mittlerweile schon.
Um mal eben kurz hier die Expertise von Bernd einzuordnen. Der Bernd hat insgesamt fast 20 Star Trek-Romane ins Deutsche übersetzt, davon hauptsächlich Enterprise-Romane und Rise of the Federation, wenn ich mich jetzt genau erinnere. Du hast aber auch Next Generation übersetzt.
Auch ein paar, genau, am Anfang und jetzt in letzter Zeit.
Und du hast zusammen mit deinem Kollegen Christian Humberg die Star Trek-Romane geschrieben, die Prometheus-Trilogie. Die ist ursprünglich im Deutschen erschienen, ist aber auch ins Englische übersetzt worden.
Genau, das war das Geburtstagsgeschenk des Verlages Crosscult, der die Romane aus Amerika nach Deutschland bringt, an die Fans zum 50-jährigen Bestehen von Star Trek.
Ja, es sind ja auch die einzigen Romane, die von einem deutschen Autoren oder einem deutschen Autorenpaar geschrieben worden sind.
Das ist so, ja. Wird auch wahrscheinlich eine Weile so bleiben, schätze ich.
Ja, aus dem Grund, Bernd, haben wir uns gedacht, laden wir dich mal zu uns in die Sendung ein, weil wir einen echten Experten brauchen. Und bei dem Thema, den wir uns hier heute auf den Tisch geladen haben, da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir zu dritt sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir über solche bedeutungsvollen Fernsehserien sprechen, wie es heute der Fall ist, also Star Trek, das nächste Jahrhundert, da habe ich im Vorfeld immer so ein bisschen Angst. Also zum einen, weil ich immer einen sehr großen Respekt vor dem Ausgangsmaterial habe, zum anderen aber auch, weil es da draußen gerade beim Thema Star Trek deutlich mehr und bessere Expertinnen gibt, als ich es jetzt bin. Und da habe ich tendenziell immer Angst, was Falsches zu sagen oder zu oberflächlich zu sein oder große Lücken zu offenbaren. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das Ganze heute mal zu dritt angehen und eben auch so kompetente Begleitung an unserer Seite haben.
Hast du die ganze Last auf meinen Schultern abgeladen? Das war freundlich.
Ja, das ist ja der Grund, warum wir Leute einladen.
Ich gebe mein Bestes.
Genau, Bernd, es ist so ein bisschen heute, es liegen große Aufgaben vor dir, es sind große Erwartungen. Und ja, natürlich ist auch der Gedanke, dass wir unser Unvermögen, also Sebastians Unvermögen in erster Linie, dass wir das so hinter deiner Expertise so ein bisschen verstecken können.
Ach Dominik, es ist, was soll ich sagen? Die Zuhörer können ja eindeutig von selber entscheiden, wer hier wirklich Wissen hat und wer hier der Blender ist.
Was? Bitte? Ich habe mal mindestens, also ich hab vor einer halben Stunde angefangen zu recherchieren.
Und ja, wie immer.
Nein, aber wirklich, Star Trek ist, ich habe es auch schon damals bei der ALF-Folge ja so ein bisschen als Experiment gemacht, Star Trek Next Generation ist für mich auch so eine Serie, wo ich noch unglaublich viel taufrisch so in Gedanken habe und gar nicht so viel nachgucken musste an Episoden, wie es sonst immer der Fall ist. Doch, ich glaube, ich bin ganz, ganz gut gerüstet. Aber trotzdem, Bernd, sehr schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Gucken wir mal, wie es wird.
Ja, Star Trek, Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Insgesamt 7 Staffeln, 178 Episoden plus Kinofilme. Lief von 1987 bis 1994 in Deutschland im September gestartet, im Jahr 1990. Und ganz lustig, damals jede Woche eine Folge. Ich glaube, der Pilotfilm war sogar in 2 Folgen aufgeteilt. Mhm. Was wir jetzt hier gleich im Vorfeld schon mal, oder was ich im Vorfeld sagen möchte, vieles von dem, was wir schon bei der Babylon 5-Serie oder bei der Babylon 5-Folge gesagt haben, hat auch hier seine Bedeutung. Also Stichwort Space Opera. Nur, dass das halt bei Star Trek so ist, dass das ganze Serienuniversum noch mal viel, viel, viel größer und noch mal viel mehr ausgearbeitet ist als Babylon 5. Aber tendenziell, das ist mir auch gerade so eingefallen, Sebastian, da haben wir ja nach Babylon 5 jetzt gleich den nächsten großen Science-Fiction-Klopper. Auf jeden Fall, ich glaube so, um da reinzukommen, lohnt es sich vielleicht auch noch mal die Babylon 5-Folge vorher im Vergleich zu hören und dann mal hier auch so ein bisschen die, ja, die Parallelen zu ziehen.
So wirklich zwischen Babylon 5 und Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, da sehe ich jetzt nicht so viele Parallelen, die sehe ich dann eher zu Deep Space Nine. Bei Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, haben wir ja wirklich eher eine Serie mit abgeschlossenen Folgen, keinen übergreifenden Handlungsstrang. Zwar gibt es Sachen, die immer wieder aufgegriffen werden und auch ein bisschen im Hintergrund weiterentwickelt werden, aber im Grunde ist es doch eher eine Serie mit abgeschlossenen Folgen, wo man dann einfach auch zwischendrin sich mal eine Folge anschauen kann, ohne da wirklich den Anschluss verloren zu haben, wenn man einige Folgen nicht gesehen hat.
Ja, Sebastian, gebe ich dir tendenziell recht. Ich habe das jetzt auch gar nicht so sehr von dem Handlungsverlauf bezogen, hast du vollkommen recht. Ich dachte eher so in Bezug auf, wir haben eben eine feste Brückencrew, ein festes Ensemble. Das Ganze eben spielt im Weltall. Das Ganze hat einen großen, umspannenden Bogen, der nicht nur auf einen Bereich des Weltalls sich bezieht, sondern wirklich sehr, sehr umfangreich von der Handlung ist. Und in diesem Aspekt, finde ich, sind da schon gewisse Parallelen vorhanden. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich, das haben wir ja auch schon in der Babylon 5-Folge gesagt, Deep Space Nine geht da wesentlich stärker einher. Aber nichtdestotrotz, ich wollte es erwähnt haben, um nochmal meine Ehrfurcht vor dem ganzen Thema so ein bisschen Ausdruck zu verleihen.
Wo sollen wir anfangen? Vielleicht so ein bisschen mal erstmal bei der Entstehung auch der Serie. Die meisten dürften ja auch wissen, dass es vor The Next Generation, wie es ja im englischen Original heißt, schon eine Star Trek-Serie gab, die vorher gelaufen ist. Auch recht erfolgreich, nur mit dem Titel Star Trek, also bei uns in Deutschland Raumschiff Enterprise. Die Serie um Captain Kirk und seine Crew lief Ende der 60er Jahre und war sehr erfolgreich in den Reruns, also war immer wieder im Fernsehen, bei den Sendern immer wieder als Wiederholung zu sehen. Man hatte sich schon 1972, hatte Paramount Pictures sich überlegt, vielleicht mit der Serie nochmal einen Nachfolger zu bringen. Da gab es diesen schönen Titel Star Trek Phase 2. Dazu ist es dann aber auch nicht gekommen, weil 1977 der große Konkurrent Star Wars in den Kinos lief und ja, da so ein bisschen das ganze Science-Fiction-Publikum abgegrast hat. Deswegen hat man da dann sich entschieden, die Serie erstmal nicht rauszubringen. Dann hat man in den 80er Jahren aber sich doch dazu entschieden, es wieder aufzugreifen. Es war zuerst die Überlegung, es mit der Original-Star Trek-Crew aus den 60er Jahren zu machen. Hat man sich dann aber doch dagegen entschieden. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich auch ein finanzieller Grund war, da Schauspieler wie William Shatner, Leonard Nimoy und so weiter wohl um einiges teurer gewesen wäre, wie jetzt dann die Schauspieler, die man sich für die neue Serie ausgesucht hat. Die sind, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, ja eher zum Großteil unbeschriebene Blätter. Und hat dann damit angefangen, wie du ja schon gesagt hast, die Serie Mitte der 80er Jahre zu produzieren. Die erste Folge wurde September 28 im Jahr 1987 ausgestrahlt. Das Interessante hierbei ist auch, dass die Macher der Serie sich überlegt haben, da etwas anders vorzugehen als bei sonstigen Serien. In Amerika gibt es das Prinzip der Syndication. Das ist, ja, da muss man vielleicht mal sich so ein bisschen die Fernsehlandschaft in Amerika anschauen. Die ist schon ein bisschen anders als hier in Deutschland. Es gibt da sehr viele kleinere regionale Fernsehsender, die sich ihr Publikum dann in ihren kleinen Gebieten suchen. Und die schließen sich meistens dann irgendwelchen größeren Konglomeraten von Sendern an, um da dann Networks zu kreieren, wo sie dann ihre Programm zeigen können. Die haben ihre selber gemachten Sachen, wie halt auch bei uns zum Beispiel die regionalen Sender, aber das reicht natürlich nicht aus, um das Programm zu füllen. Und die haben sich dann normalerweise immer Serien gekauft, die vorher bei irgendwelchen großen Sendern gelaufen sind. Also da gibt's ja NBC, ABC, CBS und so weiter. Die gab's auch damals schon. Jedoch sind die Macher von Star Trek The Next Generation wollten die Serie nicht bei einem großen Sender platzieren, sondern haben sich dazu entschieden, gleich an diese ganzen kleinen Regionalsender zu verkaufen, die Folgen. Das war zu der Zeit absolut unüblich und war auch ein großes Risiko, war aber ein Riesenerfolg. Sie hatten es dann geschafft, dadurch mehr als 10 Millionen Zuschauer pro Folge zu kriegen, worauf dann dieses neue Konzept, also die Serie wirklich gleich in diese Syndication zu bringen, dann auch von späteren Serien aufgegriffen worden ist. Also zum Beispiel solche Serien wie Herkules oder Xena haben sich auch dann dieses Prinzip zunutze gemacht, die Serien also nicht in einem großen Sender zuerst zu zeigen, sondern direkt in die Syndication rauszugeben.
Gleich zwei Serien genannt, über die wir auch noch mal dringendst irgendwann sprechen müssen, Sebastian.
Ja.
Ich denke da gerade an ein Double-Feature, aber jetzt sind wir ja gerade erstmal im Weltall. Ich würde gerne ganz kurz deinen Monolog unterbrechen und würde gerade kurz mal in mich interessieren. Bernd, wie sieht's denn bei dir aus? Wann hattest du denn so deine ersten Berührungen mit Star Trek?
Also mit Star Trek das nächste Jahrhundert auf jeden Fall im ZDF damals. Als das losging, saß ich praktisch wöchentlich vorm Fernseher. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich ganz zu Beginn ein bisschen enttäuscht war, dass das eine andere Crew ist und das Schiff, das sah ganz furchtbar aus in meinen Augen. Das hatte so ein rundes Design irgendwie, so wie mein Colani-PC damals. Das hat mir im Vergleich zu der Enterprise A, die damals im Kino unterwegs war, ja, war das schon die A? Nee, ich glaube, das war noch die normale ohne A. Das hat mir nicht so gefallen, aber dann hat die Faszination noch sehr schnell eingesetzt. Also die Vorstellung an Bord dieses Schiffes, da gab es dann ja, ich greife jetzt ein bisschen voraus, da gab es ja Familien auf einmal und dass man da mitfliegen könnte vielleicht als junger Zuschauer, dass man auch an Bord sein könnte, auch von so einem Schiff, das fand ich sehr faszinierend. Also direkt von Anfang an ging es bei mir los, wobei ich auch immer parallel Star Trek, die Classic-Serie, geschaut habe. Die gab es dann bei uns ja als Rerun auch, ich weiß nicht, ob parallel direkt oder an anderen Tagen, aber Kirk und Spock, die liefen bei mir parallel zu Picard und seiner Mannschaft.
Wie war denn das bei dir, Sebastian, mal so kurz?
Ja, also bei mir war es natürlich auch damals beim ZDF, als es in der Erstausstrahlung war, war ich auch genauso wie der Bernd jede Woche vor dem Fernseher und habe mich darauf gefreut, die neue Folge zu sehen. Ich hatte aber vorher keine Erfahrung mit Star Trek. Also die Classic-Serie hatte ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, als die Serie ins Fernsehen gekommen ist. Die habe ich erst sehr viel später gesehen, weswegen für mich halt The Next Generation wirklich so der erste Schritt zum Star Trek-Universum war. Ich hatte auch noch nicht die vorigen Filme gesehen. Die einzige Ausnahme ist da, glaube ich, der vierte Teil der Star Trek-Reihe. Der müsste, glaube ich, ja vorher gewesen sein, bevor The Next Generation rauskam.
Der lief ziemlich genau um die Zeit, ja, ein bisschen früher.
Ja. Aber ich glaube, da so müsste das bei mir angefangen haben. Und dann hat man halt, nachdem man dann The Next Generation gesehen hat, hat sich einmal angeschaut, wo kommt das überhaupt her, und hat dann halt sich dann auch die alten Sachen angeschaut.
Die Originalserie habe ich, soweit ich mich erinnern kann, ab und zu mal bei meinem Opa auf dem Fernseher gesehen. Ich habe ja in einer Neubaugegend gewohnt, wo es lange, lange Zeit kein Kabelfernsehen gab. Und immer, wenn wir dann quasi Oma und Opa so an Feiertagen besucht haben in Nordrhein-Westfalen, dann kam man auch in den Genuss des Kabelfernsehens. Und da habe ich Originalfolgen gesehen mit Kirk und Spock und so. Und fand die eigentlich immer ganz gut, weil, wie wir alle wissen, Kirk, das ist ja immer eher so ein bisschen die Haut-drauf-Mentalität gewesen. Und dann, als ich gehört habe, jetzt kommt eine neue Serie, war ich auch Feuer und Flamme. Und ich habe die mir auch dann angesehen im September 1990, da war ich 9, genau. Und war also hellauf, im Vorfeld voller Freude. Und das ist sehr, sehr schnell verraucht. Es war sehr dröge, sehr langatmig, hat so überhaupt nicht bei mir gegriffen. Da wurde nur geredet, da gab es keine Faustkämpfe im großen Stil, wie eben in der Klassikerserie. Das war alles so überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. So, dass ich die ZDF-Ausstrahlung, ich glaube, so nach einer Handvoll Folgen habe ich das dann ja ziemlich, ziemlich sein lassen und dann auch nur noch so episodenhaft hier und da mal reingeschaut. Mich hat es dann viele Jahre später erst wieder so richtig gefesselt, als das Ganze dann auf Sat.1 noch mal so richtig im Dauertakt rausgehauen wurde. Das war damals noch, wo sich Sat.1 als der Star Trek-Sender dann irgendwann mal selbst bezeichnet hat. Also bei mir kam die Liebe, sage ich mal, erst ein kleines bisschen später. Also
komplett habe ich das auch nicht gesehen damals. Das glaube ich nicht, weil das war einfach in einer Zeit auch, wo ich nicht so drauf geachtet habe. Das war tatsächlich, ja, es ist ja eine episodische Serie, das heißt, es fällt nicht so oft, wenn man mal eine Woche eine Folge verpasst. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich da auch einige Folgen verpasst habe zwischendrin.
Ja, gerade in der ersten Staffel merkt man das, glaube ich, noch sehr viel weniger, außer vielleicht dann wundert man sich in der zweiten Staffel, wo eine gewisse Darstellerin geblieben ist, aber dazu kommen wir ja noch. Okay, danke, ich wollte das mal nur im Vorab so ein bisschen zur Einordnung haben. Sebastian, du warst gerade so schön bei der Syndication, ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht komplett rausgerissen.
Nee, da war ich ja mit eigentlich auch durch.
Okay, also ja, die Originalserie war ja nie so der richtige große Erfolg und ist ja dann letztendlich nur durch, ja, wie soll man sagen, eine permanente Dauerbeschallung durch ständige Wiederholungen irgendwann zum Kult geworden. Kann man das so sagen? Weil nur so dann mit den Filmen im Anschluss und so weiter, nur so blieb das ja eigentlich in Erinnerung. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre diese Serie relativ schnell in der Versenkung wieder verschwunden. Also ich spreche jetzt hier noch von der Originalserie mit Kirk und Spock und so weiter.
Das hat sicher auch viel mit dem Fandom zu tun. Also dass da ein sehr lautes und aktives Fandom entstanden ist in der Zeit, nachdem die Classic-Serie bereits abgesetzt war und in den Reruns lief, und die Kinofilme haben es dann eindeutig, also Star Trek, in ganz neue Höhen gebracht. Also Star Trek 4 spätestens war ein Riesenkracher. Und also fing er mit Star Trek 2 eigentlich schon an. Star Trek 1 weiß ich gar nicht so genau, weil die ja sehr in Konkurrenz zu Star Wars standen und was ganz anderes waren. Aber ab dem vierten Teil, da war das ein Riesending. Und ich glaube, das hat sehr geholfen, auch Next Generation oder das nächste Jahrhundert halt möglich zu machen und auch erfolgreich zu machen.
Ja, es ist ja auch so, dass wirklich Star Trek, die Originalserie, eine der wirklich erfolgreichsten Serien als Rerun, also als Wiederholung war. Und als dann die neue Serie gedreht worden ist und man hat sie dann halt, wie gesagt, in diese regionalen Sender verkauft, dann war das so, die mussten diese neue Serie mit dazu kaufen, wenn sie die alte Star Trek-Serie kaufen wollten. Und so hat man sich dann halt sozusagen den Sendeplatz gesichert, dadurch, dass halt diese Sender eigentlich die alte Originalserie in der Wiederholung haben wollten, mussten sie dann halt auch die neue Serie gleich mitnehmen.
Das ist sehr schön. Hier, wir haben noch dieses neue Ding. Los, los, wenn ihr das alte haben wollt, dann aber auch hier das neue, bitte. Klingt schon ein bisschen merkwürdig. Aber ja, das hat den Weg geebnet, ne? Und am Anfang war das ja so, als so die ersten Gerüchte aufkamen, es kommt eine neue Star Trek-Serie und das Ganze wird ohne Kirk sein, ohne Spock, ohne McCoy. Das war ja schon eher mal so ein bisschen so ein Aufschrei unter den Fans. Was das denn soll? Das kann doch gar nicht funktionieren. Wir wollen keine Veränderung. Veränderung ist schlecht.
Ja, selbst Roddenberry war ja eigentlich nicht gleich von Anfang an mit dabei. Roddenberry, derjenige, der das Star Trek-Universum erschaffen hat, der war ja eigentlich auch eher einer von den Verfechtern, die gemeint haben, dass denn die neue Serie auch mit Originalcast entstehen müsste.
Ja, über Gene Roddenberry wird auf jeden Fall noch zu reden sein. Ich weiß nicht, ob wir in aller Ausführlichkeit jetzt seine komplette Geschichte aufrollen, aber in Bezug auf das nächste Jahrhundert, eieiei, da gibt es interessante Dinge. Sebastian, beziehungsweise nein, Bernd, du bist doch hier der Fachmann. Magst du unseren Zuhörerinnen da draußen mal kurz so ein bisschen einen groben Abriss geben, worum es eigentlich in Star Trek das nächste Jahrhundert geht?
Der Titel sagt es ein bisschen, wir sind im Star Trek-Universum, und zwar 100 Jahre später.
364 bis 2370.
Und wir sind an Bord des Raumschiffs USS Enterprise, und zwar der D-Version, also NCC 1701D. Das heißt, es gab schon einen ganz ordentlichen Sprung, denn das letzte Schiff, was parallel tatsächlich damals auf den Kinoleinwänden zu sehen war, das war die Enterprise A. Und was mit der B und C passiert ist, das war lange Zeit unbekannt, die kamen dann erst später mal, wurden Lücken geschlossen. Also wir waren mit der D unterwegs jedenfalls, und das Schiff wurde einem Captain Jean-Luc Picard übergeben. Ich weiß nicht, wie fein ihr da jetzt schon in die Figuren reingehen wollt, aber ganz grob gesprochen, er hat das Schiff relativ neu zu dem Zeitpunkt. Die allererste Folge, Mission Farpoint, ist auch die, wo er praktisch seine Crew bekommt. Sie fliegen zu einem Planeten und da bekommt er erst seinen ersten Offizier und seinen Chefmediziner. Und man merkt, dass auch die ganze Crew ist relativ neu und nicht eingespielt. Die kennen sich zum größten Teil nicht, wundern sich übereinander, weil da ein Android an Bord ist, der Data. Und zum Beispiel, das findet William Riker, der erste Offizier, sehr kurios am Anfang. Die müssen halt langsam zueinander finden und Abenteuer erleben. Wobei auch direkt in der allerersten Folge so eine Klammer gesetzt wird für die ganze Serie, weil sie einem übermächtigen Lebewesen namens Q begegnen, einem gottähnlichen Außerirdischen, der also fast alles kann, und der Menschheit vorwirft, dass die eigentlich eine barbarische Rasse ist, unterentwickelt, und dass sie gefälligst in ihre Heimat zurückkehren soll und auf der Erde bleiben soll, weil wenn die sich im Weltall ausbreitet, das muss ganz furchtbar werden. Picard sagt dann, nein, wir haben uns weiterentwickelt, deutlich weiterentwickelt, wir sind eine humanistische Gesellschaft, wir sind eine Gesellschaft von Forschern, die das Leben ehrt und die einfach hohe moralische Ansprüche an sich selbst auch hegt, sich weiterzuentwickeln immer. Und das zu beweisen, das tritt halt die Enterprise mit ihrer Crew in den nächsten Staffeln an. Das
ist doch eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich fand es auch sehr schön, wie du das gerade ausgearbeitet hast, dass ja der Zuschauer damals mit auf die Reise genommen wurde, diese neue Crew kennenzulernen, das neue Schiff kennenzulernen. Eben auch so wirklich, das hier ist was komplett Neues und das ist nicht einfach so vorhanden. Ich erinnere mich bei der Originalserie, die beginnen ja einfach so, das ist ja komplett schon mittendrin. Und hier ist es wirklich so, der Zuschauer kriegt die Möglichkeit, da so langsam auf Tuchfühlung mit dem Neuen zu gehen und sich das Ganze entsprechend mal jede einzelne Figur anzusehen, das Raumschiff anzusehen. Und Bernd, ganz großartig, gerade auch so diese Klammer dann, wohin die Reise letztendlich geht, worum es eben ja bei Star Trek generell geht. Also ja, stimmt. Sehr gut. Sebastian, hast du da was zu ergänzen?
Nein.
Sehr schön.
Apropos neues Schiff, das fand ich sehr kurios. In einer der allerersten Folgen geht Picard auf das Holodeck der Enterprise. Holodecks, das sind ja diese ganz spektakulären Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord. Das heißt, es wird so eine virtuelle Realität, die aber total echt wirkt, erzeugt in einem Raum. Und ich dachte lange, das wäre ganz normal, diese Holodecks, also in meiner Erinnerung. Aber als ich dann die Folge gesehen habe, hat Picard dann nach dem ersten Besuch im Holodeck völlig begeistert seinen ganzen Crewmitgliedern erzählt, also seiner Brückenbesatzung, was dieses Holodeck Tolles wäre. Es wird sich so echt anfühlen, man wird es riechen und schmecken und alles, das wäre super. Und ich dachte, huch, ist denn diese Holodecks so neu auch wie, also ist dieses Schiff so neu, dass selbst Picard das Holodeck nicht kennt? Das hat mich erstaunt.
Besonders da es ja eigentlich schon so eine Art von Holodeck schon in der Star Trek Animated Serie gegeben hat.
Du meinst die Zeichentrickserie, die nach der Originalserie kam und quasi die vierte und fünfte Staffel mehr oder weniger darstellen sollte?
Genau, ja.
Grob gesagt.
Ja.
Wusste ich gar nicht. Da gab es schon Holodecks?
Ja, da gibt es eine Folge. Ich kann mich auch nur noch so dunkel dran erinnern, wo so eine Art Holodeck existiert hat.
Okay, ja.
Argwöhnisch, diese Serie wurde ja gerne als Nicht-Kanon so ein bisschen seitlich, stiefmütterlich behandelt. Die wurde erst in jüngerer Zeit rehabilitiert, glaube ich. Also ich argwöhne, dass sie die einfach ignoriert haben.
Ja, bei der Zeichentrickserie war es natürlich auch mit der unterschiedlichen deutschen Synchro. Ne? Wir hatten ja diese Schnodderdeutsch-Synchro teilweise und dann wurde das später noch mal richtig gemacht dann. Und ich finde, das passt dann auch schon ein bisschen mehr rein. Aber ja, auch eine große Klammer, um dieses Thema zu setzen. Was man vielleicht noch ergänzen kann zu Enterprise D, also die Enterprise ist ein Schiff der Vereinten Föderation der Planeten und hat über 1000 Personen Besatzung. Bernd hat es ja schon gesagt, das ist jetzt nicht nur eine reine Crew aus Wissenschaftlern quasi, die da durchs All fliegt, sondern die haben auch ihre Familien dabei, da sind auch Schulen an Bord. Also richtig eine kleine Gemeinde, die da quasi herumfliegt. Wir befinden uns, habe ich das schon gesagt, im Alpha-Quadranten? Naja. Und das Besondere an der neuen Enterprise ist, dass auch diese Untertassensektion abgetrennt werden kann. Also jeder kennt wahrscheinlich das Aussehen von der Enterprise D. Und da gibt es ja diese zwei Gondeln und die ganze Antriebssektion. Und das Besondere eben, dass in einem Gefechtsfall oder in einem Fall, wo eben Gefahr droht, dass man dann eben diese Untertasse abtrennt, wo die ganzen Familien und so weiter an Bord sind, die Quartiere und so. Ich glaube, das wird ja sogar auch direkt gleich als weiteres neues Highlight im Piloten demonstriert.
Direkt im Piloten und dann dauert es ewig, bis es wieder auftaucht.
Ja. Ja, man hat halt mal gleich gezeigt, was sind denn hier die Besonderheiten. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch geplant war, ein bisschen mehr zu zeigen. Aber gut. Ja, die Macher der Serie, wollen wir da mal direkt zu übergehen?
Mhm.
Ja, wir haben allen voran Gene Roddenberry und an zweiter Stelle hätte ich direkt noch Rick Berman genannt. Und wer hat denn da was Schönes über Gene Roddenberry? Ich habe relativ viel über die Kontroverse um ihn herum herausgekramt, aber vielleicht mal so ein paar Eckdaten. Sebastian, hast du da was?
Ja, also was kann man über Gene Roddenberry sagen? Das ist ein Mann, der ist 1921 geboren, ist, bevor er beim Film oder als Drehbuchautor oder Seriencreator gearbeitet hat, hat er bei der Polizei gearbeitet. Das war es eigentlich schon so, was ich habe.
Das war's. Er ist halt der geistige Vater und Schöpfer von Star Trek.
Ja, genau. Also das ist so, dass bei der Originalserie, da wurde ihm auch schon ein bisschen reingeredet, wenn Captain Kirk mal wieder so ein bisschen actiongeladener agiert, dann ist das, weil das halt die Produzenten der Serie auch haben wollten, weil sie so ein bisschen mehr Action in der Serie haben wollten, während Gene Roddenberry halt wirklich eher an diesem utopischen Welt- und Weltraumbild interessiert war.
Ja, das ist ja, merkt man ja auch dann im späteren Verlauf der Serie, wenn dann Gene Roddenberrys Einfluss immer weniger wird, dass es teilweise dann auch actiongeladener wird. Ich fand es ganz interessant, dass sie tatsächlich Gene Roddenberry gesagt haben, er soll diese neue Serie auch machen. Denn ja, er gehört ja einer ganz anderen Generation an. Dass ihm da dieses Vertrauen ausgesprochen wurde, fand ich erstaunlich. Aber er war ja nicht ganz alleine. Wir haben ja dann noch an seiner Seite den Rick Berman.
Man sollte auch dazu einwerfen, sie haben es ihm nicht direkt angeboten. Ne? Das war so ihre, also eine späte Option sozusagen, als sie gemerkt haben, alle Ideen, die sie vorher hatten, waren blöd und funktionieren nicht. Ich glaube, sie hatten erste Idee, Star Trek so eine Art Akademie-Serie zu drehen. Und das haben sie ihm dann in die Hand gedrückt und er sagte, das ist Murks. Und irgendwann kam dann jemand auf den Gedanken, okay, vielleicht sollten wir, auch weil Gene Roddenberry einfach der Name, der gehört zu Star Trek, vielleicht sollten wir ihn doch dazu holen und damit auch werben. Das wurde auch, glaube ich, sehr offensiv beworben, dass das Star Trek wieder von Gene Roddenberry gemacht wird. Sie hätten ihn, glaube ich, am Anfang gar nicht so gern drin gehabt.
Wo sie wohl auch ganz gut mit beraten waren, denn die Zusammenarbeit, so was man so alles liest, mit ihm war wohl nicht ganz, ganz einfach. Also darüber hinaus sehr frustrierend anscheinend.
Es gab eine Menge Personalwechsel. Ich habe das mal nachgelesen. Ich kann jetzt nicht alle Namen wiedergeben, aber so in den ersten zwei Staffeln, drei Staffeln gab es eine Menge Wechsel im Schreiberraum unter den Produzenten. Ich glaube auch, dass Rick Berman erst später dazu kam. Ich weiß gar nicht, ob der direkt von Anfang an dabei war. Da ist einiges hin und her passiert, gerade in der Produktionsbereich. Und bei den Schreibern, bevor sich das eingependelt hat.
Ja. Ja, also es ist ja auch so, dass Gene Roddenberry viele Drehbücher, die von anderen Autoren geschrieben worden sind für die Serie, dann nochmal umgeändert hat, abgeändert hat. Da gab es dann wohl auch irgendwann mal ein Gerichtsverfahren, wo sich ehemalige Autoren dann Gene Roddenberry halt verklagt haben.
Ja, es scheint so, dass vor allem in der ersten Staffel auch noch sehr viele von den alten Drehbuchautoren dabei waren. Also die alten Drehbuchautoren, diejenigen, die die Original-Story geschrieben hatten von der ursprünglichen Serie. Ein lustiges Detail in dem Zusammenhang, was ich herausgefunden hatte, da merkt man erstmal, wie ernst das dem Gene Roddenberry war, dass ja sogar sein Anwalt angeblich, der Leonard Maidslish, sein Büro direkt neben dem Produktionsbüro hatte. Und die Vorstellung, dass der Gene Roddenberry dann da losmarschiert, in den Drehbüchern irgendwie, in den Storybüchern rumkorrigiert. Und wenn einer dann sofort sagt, so, ja, nee, aber das finde ich nicht gut und was steht denn da jetzt schon wieder? Und er dann sofort zu seinem Anwalt ins Nachbarzimmer geht und sagt, kümmere dich darum, ich will das so und so. Also, das ist ja nicht gerade die beste Arbeitsatmosphäre, ne?
Okay, ich habe mich vertan, gerade nochmal geguckt, das war doch, also Berman war am Anfang dabei, ich habe das mit Michael Piller verwechselt, der später auch sehr wichtig wurde.
Ja, aber auch Berman, der war jetzt nicht von Anfang an gleich Executive Producer, sondern der war zuerst Supervising Producer, dann ist er erst als nächstes zum Co-Executive aufgestiegen und dann ist er dann Executive Producer geworden, so 89 ungefähr.
Er ist ja schon der, ich sag mal, der Erbe von Gene Roddenberry, was dieses ganze Star Trek-Universum angeht. Ne? Ich sag mal, Rick Berman hat Star Trek, das nächste Jahrhundert, oder hat Star Trek generell dann in die 90er geführt und darüber hinaus.
Ich würde sagen, mit Michael Piller und Brandon Braga zusammen würde ich sagen, die drei so. Mhm.
Genau, aber halt bis zu Enterprise, also dieser Archer-Serie, und danach ist er dann aber auch ausgestiegen. Und diese neueren Star Trek-Sachen, die wir jetzt gerade zu sehen bekommen, das sind ja alles diese Kurtzman, der das dann übernommen hat.
Mm, ja, also Berman ist quasi dieses, ja, wie nennt sich das, dieses ganze Next-Generation-Universum angefangen, sagen wir es mal, von der Serie mit Picard bis hin zu, na, welchem Film wird es gewesen sein? Wann ist er raus? Ach nee, du hast gemeint die Enterprise-Serie, ne?
Die Enterprise-Serie, der war noch dabei, genau.
Ja, also ist aber auch ein langes Zeitfenster, über 20 Jahre.
Enterprise war Ende 2005, also von 87 bis 2005, also 18 Jahre dann ungefähr.
Wahnsinnig lange Zeit, ja. Ich finde das mit Gene Roddenberry, also auf der einen Seite, er ist der geistige Vater von Star Trek und seine Verdienste kann man nicht hoch genug bewerten, was er da geschaffen hat. Auf der anderen Seite, wenn man so liest, was für ein unleidlicher Charakter er am Ende war, dass er eben die Action rausgestrichen hat, dass er ja einen Anwalt dabei hatte, dass er ja wohl auch kleinere Herzattacken hatte während der Produktion der Serie, dass er, obwohl sein Arzt ihn davon abgeraten hat, doch sehr stark dem Alkohol zugesprochen hat und so weiter und so fort. Das klingt für mich so, Gene Roddenberry ist ein typisches Beispiel für jemanden, der einfach nicht gemerkt hat, wann es an der Zeit ist, in Würde zu gehen und anderen den Vortritt zu lassen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn man das alles so liest, dann denkt man sich, ach, herrje, schade, wirklich schade, wenn da so eine Demontage stattfindet, so ein bisschen.
Das sehe ich eigentlich anders, so ein bisschen, muss ich sagen, weil die Serie ist ja in der Art, wie sie jetzt entstanden ist, doch schon sehr stark von ihm beeinflusst worden. Selbst wenn er jetzt die einzelnen Drehbücher vielleicht oder einzelne Folgen verantwortet hat, die dann nicht so gut waren. Also später wurde die Serie sicher auch unter anderen Leuten sehr stark. Aber das Konzept und auch das Personal, die Serienbibel, die stammt ja schon irgendwie sehr stark im Wesentlichen von ihm. Und das ist sicherlich nicht ganz unbedeutend dafür, dass die Serie auch so erfolgreich war, dass dieses Personal mit dem Androiden Data und dass dann Klingone auf einmal an Bord war, Worf und ein blinder Geordi, dass sie alle, Geordi der Forge, der Chefingenieur, dass die alle dabei waren, das denke ich schon, dass das auch größtenteils ihm zu verdanken ist.
Man muss auch sehen, wann Gene Roddenberry dann angefangen hat, auch schon im Film oder beim Fernsehen zu arbeiten. Das war ja schon vor Star Trek, das ist ja, das war dann irgendwann mal Mitte der 50er, also seine ersten Arbeiten als Autor war bei einer Serie Inspector Garrett, das war 1954. Das sind natürlich auch noch vollkommen andere Arten, Geschichten im Fernsehen zu erzählen. Und das merkt man auch dann noch bei der Serie The Next Generation, das merkt man ja am Anfang auch noch an. Also man kann so nach Ende der zweiten Staffel schon eine gewisse Änderung in der Art, wie die Geschichten erzählt werden, erkennen. Also die ersten beiden Staffeln, die sind noch sehr stark. Wir nehmen uns ein Thema, suchen wir uns raus, über das wir was erzählen wollen. Zum Beispiel jetzt, es gibt am Anfang in der ersten Staffel gibt es zum Beispiel eine Folge, wo Wesley Crusher, der Teenager, der zu den Hauptcharakteren der Crew gehört, der immer wieder über den immer wieder Geschichten erzählt werden, auf einem außerirdischen Planeten, bei dem sie zu Gast sind, ein Gesetz bricht, ein ziemlich lächerliches Gesetz aus unserer Sicht aus, für das aber trotzdem die Todesstrafe zählt.
Waren das nicht die heiligen Blumen, in die er da reinfällt?
Genau, in einen Blumenkasten tritt er rein, das ist gesperrtes Gebiet und auf dem Planeten wird halt jede Straftat mit dem Tod bestraft. Und hier wird halt dann das Thema, sucht man sich dann halt ein Thema raus. Und das ist halt hier diese primäre Direktive, die es bei Star Trek gibt, dass man halt nicht in andere Welten ihn eingreift, dass man denen ihre Gesetze respektiert und sich an die Sachen halt hält, wie die anderen Gesellschaften. Also dass man nicht versucht, sein eigenes Weltbild auf andere Gesellschaften zu oktroyieren. Und dann wird halt wirklich diese Folge nur um dieses Thema gesponnen. Und das ist so typisch für die ersten beiden Staffeln. Also man hat ein Thema und darum wird die ganze Folge gestrickt. Nach der zweiten Staffel wird das so ein bisschen aufgebrochen. Man lernt ein bisschen mehr über die Charaktere, wie die Charaktere auch zueinander stehen. Ein bisschen Persönliches. Da kommen dann auch mehrere Themen mal in eine Folge rein, die miteinander verwoben werden. Das ist so für mich so ein typischer Unterschied von Serien, wie sie halt früher erzählt worden sind und dann, wie sie zu der Zeit erzählt worden sind. Und das haben wir natürlich dann zu einer Weiterentwicklung heute, wo es dann ja eigentlich fast gar keine Serien mehr gibt mit abgeschlossenen Handlungen, sondern wo wir wirklich ja dann Serien haben, die dann eine große Handlung über was weiß ich wie viele Folgen mit sehr vielen Verknüpfungen und so weiter erzählen. Also sehr in die Breite das Erzählen gestreckt ist.
Wobei ich sagen muss, ich war gerade im Pilotfilm sehr überrascht, wie viel Persönliches die da schon eingeflochten haben, also wie viele Story-Arcs die da schon angedeutet haben. Zum Beispiel, dass der Erste Offizier Riker und die Beraterin Troy, dass sie eine Verbindung hatten, irgendwie, dass sie irgendwie früher mal ein Paar waren vielleicht, oder dass der Captain Picard und die Dr. Crusher, dass die sich aus der Vergangenheit auch kennen und dass da Konfliktpotenzial besteht. Also irgendwie, das wird zwar nicht ganz eingelöst in der ersten Staffel, aber es wird zumindest viel angerissen schon, was später auch noch interessant wird.
Genau, also im Pilotfilm, da werden viele dieser Themen angefangen. Die, finde ich, aber werden in den weiteren Folgen halt nicht wirklich wieder aufgegriffen. Das, ich glaube, sie haben es halt im Piloten so ein bisschen gemacht, weil diese ganzen Charaktere, die da eingeführt werden, die kennst du ja noch nicht. Und dass die dir etwas angenehmer und leichter dann zum Gemüte geführt werden, musst du denen halt auch noch ein bisschen Persönliches geben. Weil wenn du die jetzt wirklich nur auf ihren Posten reduzieren würdest, könnten wir keine Verbindung zu denen aufbauen. Und deswegen brauchst du halt auch irgendeinen persönlichen kleinen Hintergrund, den sie damit hineinbringen, den sie dann aber zum Beispiel bei Riker und Troy ja eigentlich dann auch erst in den späteren Staffeln dann wieder aufgreifen.
Ja, das sind spannende Punkte, die ihr beiden da aufzählt. Für mich steht die Serie da tatsächlich auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. erfüllen. Zum einen haben wir wirklich sehr stark dieses noch Fall der Woche Material. War ja auch bewusst so gemacht worden, weil man ja noch gar nicht wusste, in welcher Reihenfolge man zu Anfang die Folgen dann ausstrahlen möchte. Aber zum anderen, wie der Bernd schon sagt, es ist immer hier und da so ein bisschen Charakterentwicklung angedeutet. Also da ist schon ein bisschen mehr wie bei der Originalserie. Ich sag's mal platt gesagt, der Kirk aus Staffel 1, Episode 1, ist derselbe Kirk wie in der letzten Episode der letzten Staffel, während hier ja schon ein bisschen mehr angedeutet ist.
Ja, aber du hättest auch nicht den Picard der ersten Staffel bis in die siebte lassen können, weil in der ersten Staffel ist Picard echt teilweise unausstehlich, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Was ich noch zu Ende ausführen wollte, steht er eben zwischen den Stühlen, aber ich finde, so richtig diese Charakterentwicklung und die Handlungsbögen, so wie es jetzt der Sebastian beschrieben hat, das ging meiner Ansicht nach tatsächlich gerade im Science-Fiction-Bereich erst so richtig mit Babylon 5 und Deep Space Nine los. Also, nächstes Jahrhundert ist irgendwo dazwischen, ist so ein Bruch, ne?
Es ist auf jeden Fall mehr als eine rein episodische Serie, finde ich. Es hat natürlich ganz, ganz viele Episoden, aber es hat immer wieder auch die Charaktergeschichten der einzelnen Figuren aufgenommen und weitergeführt. Das merkt man relativ stark auch in den ersten Staffeln bei diesem Wesley Crusher-Charakter, dem Jungen, der dann sich einfach entwickelt im Laufe der Staffeln. Und es wurden auch immer wieder Nebenhandlungen, Nebenfiguren wiedergebracht und weitererzählt in verschiedenen Staffeln. Aber ich glaube, wir greifen gerade brutal voraus. Wir haben noch nicht mal die Figuren vorgestellt.
Ja, Bernd, wir haben alle Zeit der Welt. Ja, klar, vollkommen recht. Also die Serie ist ja, und du hast es ja schon gesagt, Bernd, es ist eine Utopie und die Serie wirft große moralische und ethische Fragen auf. Und Sebastian hat es ja auch schon gesagt, gerade zu Anfang, es dreht sich dann immer um ein Thema. Es sind viele Allegorien, auf weltliche Probleme. Und gleichzeitig, wo das so fokussiert ist in einer Episode, gleichzeitig läuft da doch noch so eine Rahmenhandlung nebenher. Ja, stimmt schon, ja. Wir können gerne gleich zu den Figuren übergehen, Bernd, aber ich würde trotzdem gerne noch ein, zwei Worte zu einem ganz anderen wichtigen Aspekt verlieren, und zwar die Musik.
Du meinst jetzt das Intro?
Die Intro-Musik, genau.
Mit dem dazugehörigen Text.
Was meinst du mit Text, Sebastian?
Ja, also wir haben ja im Intro haben wir die Titelmelodie der Serie, komponiert von Jerry Goldsmith mit Anleihen an diese Star Trek-Fanfare, die man von Alexander Courage von der Originalserie kennt. Und im Intro haben wir dann auch noch den Sprecher, der uns ja sagt, um was es bei dieser Serie geht.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Im Englischen wird das, glaube ich, von Patrick Stewart, also Captain Picard, selber gesprochen. Im Deutschen hat man dafür aber einen eigenständigen Sprecher gehabt. Das wurde von Harald Dietl gesprochen. Da können wir auch dann gleich dazu kommen, dass es da auch wieder schöne Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Englischen gibt. Eigentlich vom Sinn her das Gleiche. Also im Englischen wurde gar nichts von Galaxien gesagt. Das wird hier im Deutschen dazu gedichtet. Obwohl ja die Enterprise bis auf eine einzige Ausnahme der ersten Staffel nie die Galaxie verlässt. Und die unbekannten Orte, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist im Englischen, sondern da war halt bisher noch insgesamt niemand.
Das wurde, glaube ich, für die Videoversion später geändert.
Genau.
Also da war es dann wieder richtig, oder wortgetreuer.
Ja.
Ja, das ZDF mit seinen eigenen Übersetzungen. Sat.1 hat ja dann später auch andere Übersetzungen gemacht. Aber Sebastian, du bist da so lapidar über die Musik hinweggegangen. Ja, Jerry Goldsmith, das war doch die Titelmelodie von Star Trek The Slow Motion, The Motion Picture, also vom ersten Star Trek-Film überhaupt.
Genau, ja.
Die wurde doch von Dennis McCarthy aufgegriffen. Und Dennis McCarthy, über den haben wir schon mal gesprochen. Der hat unter anderem die Musik für Parker Lewis gemacht, für MacGyver, Sliders und eben die Musik für so ziemlich alle Star Trek-Serien von Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert bis hin zu Voyager. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da noch mal mich ja, reingehört. Und ehrlich, für mich ist das die beste Intro-Musik, die je eine Fernsehserie oder auch ein Film hatte. Also, das ist so gigantisch. Wir werden es mit Sicherheit an der Stelle mal einspielen.
Jetzt bin ich aber gerade, ist Dennis McCarthy wirklich für die Titelmelodie? Weil ich glaube, die Titelmelodie ist Goldsmith gewesen.
Goldsmith hat die Titelmelodie im Film gemacht, genau, im Original Motion Picture.
Ja, und das ist ja die gleiche wie bei der Serie, oder?
Dennis McCarthy hat es dann aufgegriffen, also erzählt als, wie weit das jetzt von der Komposition her abweicht, da kann ich dir leider nichts zu sagen. Aber in meinen Recherchen habe ich das so zumindest, ja, aufgegriffen.
Naja, die TV-Version ist deutlich kürzer. Also nehme an, der wird die Komposition genommen haben und dann ein bisschen angepasst, dass es halt für die, ich weiß nicht genau, anderthalb Minuten, die halt der Vorspann läuft, passt genau. Und nicht halt ein Film. Der Film ist ja relativ lang.
Hat der McCarthy die Titelmelodie zusammengeschnitten? Er ist ein Cutter, sagen wir es doch, wie es ist.
Da musst du einfach mal 2 Minuten hinten wegkürzen, dann zählst du als Komponist von dem Ding. Ist doch perfekt.
Also bin ich jetzt auch Komponist, wenn ich es hier einspiele.
Aber sowas von, Sebastian. So leicht geht es. Ja, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich haut diese Melodie jedes Mal um. Das ist so episch, das ist so aufbruchmäßig. Es gibt nichts Schöneres. Ich finde die großartig.
Ich würde nicht sagen, es gibt nichts Schöneres. Ich habe sehr, sehr große Sammlung an Filmsoundtracks, aber sie ist toll. Also ich mag sie auch als Seriensoundtrack und als Serientitel. Melodie ist ja einfach unheimlich einprägsam auch. Man hat sie sofort, man weiß sofort, was Sache ist, wenn man die irgendwie hört. Und man, auch die, ich glaube auch Leute, die Star Trek jetzt nicht so affin sind, erkennen die irgendwie, wenn sie sie hören.
Ja, und wenn ich an Star Trek Melodie denke, dann denke ich genau an diese.
Ja. Das ist es ja. Von all den Serien, also von bis Enterprise, würde ich schon sagen, dass diese Melodie die stärkste von allen ist. Mhm. Ja, wunderbar, wäre das geklärt.
Bis Enterprise, du lässt absichtlich die neuen Serien weg.
Gut, damit es hier nicht komplett ausartet, würde ich tatsächlich da so ein bisschen so einen Cut machen. Vor allem, weil eben nach Enterprise viele, viele lange Jahre nichts kommt. Ne? Ist vielleicht ein bisschen zu weit, wenn wir jetzt noch die aktuellen Sachen mit reinnehmen. Ne?
Ich wollte damit auch nur sagen, ich finde auch die Melodien der neuen Serien nicht besser.
Hm. Ja. Und die Frage ist, sind die neuen Sachen eigentlich wirklich Star Trek?
Ach du, Sebastian.
Das Fass machen wir besser nicht hier auf.
Nur weil ich irgendwo einen Namen draufschreibe, heißt es nicht, dass es auch dann irgendwie das ist. Aber dazu nachher beim Fazit, wenn ich dann mein Rant loswerden kann.
Sebastian, ich hoffe, du hast meinen Rat beherzigt und vorher deine Pillen genommen.
Die sind bis dahin schon abgebaut.
Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, deswegen, komm, bleiben wir lieber jetzt erstmal in den 90ern. Da ist noch alles gut, da ist alles wunderbar. Wo wir gerade bei den Darstellern oder jetzt bei den Darstellern einsteigen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ich habe im Vorfeld so eine kleine Gretchenfrage an euch.
Ja.
Bernd, Strampler oder Jacke?
Jacke.
Jacke.
Wovon reden wir hier? Aber Jacke. Ja, nein, die neueren Uniformen fand ich besser. Die späteren.
Ganz leger, so wie Picard in den letzten Staffeln, also mit offener Jacke und dem grauen Hemd drunter.
Mhm, auch nicht schlecht. Ich könnte noch die Gala-Uniform und den Rock ins Rennen bringen, weil in der ersten Staffel wurden ja auch Röcke getragen, was ich tendenziell gar keine so schlechte Idee finde, dass auch Männer damit Röcken durch die Gegend laufen. Ist auch wieder diese Utopie, aber ja, ich spreche auf diese grundsätzliche Änderung an. War es erst in der dritten Staffel oder schon in der zweiten Staffel? Da wurden diese Uniformen, die Besatzung tragen, das waren ja in der ersten Staffel noch Einteiler. Also so richtige, ja, Strampler kann man ja fast sagen, ne?
Mhm, genau, ja.
Und die müssen furchtbar unbequem gewesen sein und furchtbar unpraktisch am Set. Und die wurden dann später eben durch, ja, Zweiteiler-Uniformen ersetzt, wo es dann eben eine Hose gab, ein Hemd drunter und dann diese Uniformjacke.
Und daraufhin musste Captain Jean-Luc Picard ständig seine Jacke zurecht zupfen, weil sie ihm zu kurz war.
Das Picard-Manöver.
Genau.
Eines von den beiden. Man kennt ja auch da das zweite Riker-Manöver, ne, dass er immer den Bauch einzieht.
Ah, ich kenne das Riker-Manöver Nummer 1, das ist dieses Bein über die Stuhllehne schwingen.
Wenn Riker quasi über die Rückenlehne des Stuhls sich ganz lässig hingesetzt hat, ja, das ist auch ein großartiges Riker-Manöver. Aber es gibt ja noch ein Riker-Manöver, ich glaube, es ist im 9. Kinofilm gewesen, ne? Also haben wir da sogar 3. 3-2 für Riker. Ja, die Darsteller. Ich habe jetzt hier eine ziemlich lange Liste. Bei der Babylon 5-Folge haben wir so ein bisschen als Kritik zu hören bekommen, dass es ein bisschen ermüdend war, dass wir die ganzen Darsteller durchgesprochen haben. Wir gucken mal, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Wir haben halt auch eine relativ umfangreiche Brückencrew, aber insgesamt gibt es zu den einzelnen Darstellern ja vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen.
Ja, ja, ich würde sogar in die These in den Raum werfen, dass eigentlich keiner von diesen Schauspielern eine große Karriere hatte. Selbst Patrick Stewart, wo jetzt vielleicht einige aufschreien würden, muss ich ganz ehrlich sagen, für was ist er außer Star Trek bekannt? Vielleicht noch für X-Men, für Charles Xavier, aber auch dann wird es schon etwas knapp mit Filmen, wo man sagt, dass man die eindeutig mit ihm in Verbindung bringen würde.
Aber Sebastian, er ist doch Darsteller der ruhmreichen Royal Shakespeare Company, von denen ich auch leider nicht so richtig weiß, warum die eigentlich so ruhmreich ist.
Das ist jetzt wieder ein Unterschied zwischen Film und Theater. Also natürlich, aber mit Theater, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, da kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Insbesondere, da ich auch nicht so häufig an englischen Theatern unterwegs war. Aber wenn man sich halt so seine Vita im Film anschaut, okay, da hat er noch bei Dune eine Nebenrolle. Aber dann wird's auch schon wieder dünn, dann kommt sowas wie Wildgänse 2 oder der Life Force, also puh.
Nichts gegen Life Force, ja.
Großartiger Film, aber jetzt nicht gerade so die große Hollywood-Blockbuster-Produktion, dass man sagen könnte, dass er zu der A-Riege der Schauspieler gehört.
Ja, Patrick Stewart, beziehungsweise Sir Patrick Stewart, hat ja, glaube ich, allein schon daher gewonnen, dass er Brite ist, ne? Man weiß, britische Schauspieler, war dann auch noch Royal Shakespeare Company, damit verbindet man immer gleich was Anständiges, gleich was Hochwertiges. Das ist nicht irgendwie so die Weinflasche, die man mal so eben für den gemütlichen Glas am Abend aus dem Keller holt. Das ist schon die Flasche, die man aus dem tiefsten Keller holt, um sie mal zu Weihnachten zu öffnen.
Und darum wählte man ihn auch direkt aus, um einen französischen Kapitän zu spielen.
Ja, aber es war doch auch so, dass dann sogar Brent Spiner an den Trailer, also an den Wohnwagen von Patrick Stewart, ein Schild dran geklebt hat, auf dem stand Unknown British Shakespeare Actor.
Ja, anscheinend im Vorgespräch, als es darum ging, dass diese Serie entsteht, hat die Medienberichterstattung Sir Patrick Stewart eben als Unknown British Shakespeare Actor bezeichnet, was natürlich extrem lustig ist. Ich habe doch gelesen, dass Sir Patrick Stewart so überhaupt nicht von dem ganzen Konzept dieser Serie überzeugt war und dass er angeblich in den ersten 6 Wochen der Dreharbeiten sich geweigert hat, seine Koffer auszupacken, weil er eben gedacht hat, naja, das Ding, das ist nach kurzer Zeit abgesetzt, Weltraum, so ein Quatsch.
Er hat wohl damals zugesagt, weil sein Agent meinte, naja, nach einem Jahr wäre das sowieso vorbei.
Ja, absolut großartig.
Besonders, weil er ja auch zum Casting gegangen ist und hatte da eine Perücke auf, weil sie davon auch ausgegangen sind, dass ein Captain mit Glatze nicht wirklich genommen werden würde. Gene Roddenberry war wohl auch nicht so sehr von ihm begeistert. Er wollte eher einen jüngeren Darsteller mit mehr Haaren haben. Und man hat dann aber von der Produzentenseite aus zu ihm gesagt, also er kann die Rolle haben, aber bitte soll er nicht mehr dieses dumme Toupet tragen.
Aber man kann sagen, was man will. Also die Rolle ist perfekt besetzt. Captain Picard ist ein unfassbar starker Charakter, der sich, und auch Patrick Stewart hat sich da unglaublich gut reingearbeitet in die Figur. Wenn man das in den späteren Staffeln sieht, das ist der beste Captain, den es gab.
Es gibt ja diesen Film The Captains, wo quasi alle Star Trek-Kapitäne mal so ein bisschen zu Wort kommen. Und da erzählt auch Patrick Stewart, dass er ja ohnehin nicht der beliebteste zu Anfang am Set war, weil er halt auch eine komplett andere Schauspielerattitüde an den Tag gelegt hat. Er hat das alles sehr, sehr ernst genommen und ist da auch wirklich sehr verbissen an die Rolle rangegangen. Und es muss wohl am Set so gewesen sein, dass die Stimmung eher locker war. Und damit kam er wohl zu Anfang überhaupt nicht zurecht und hatte wohl auch mal den ein oder anderen verbalen Aussetzer, wenn eine Szene so auf Anhieb nicht geklappt hat. Und dann hat er wirklich anscheinend mal gebrüllt, this is serious, dass er die anderen alle rund gemacht hat, was das denn hier soll. Und Michael Dorn, der Schauspieler von Worf, hat ihn einfach nur angeguckt, hat auf seine Stirn gedeutet, weil er ja da diese klingonische Prosthetics dran hatte. Dann war irgendwie so Patrick Stewart klar, okay, wir machen hier Science Fiction, vielleicht sollte ich auch mal so ein bisschen lockerer werden. Finde ich sehr, sehr schön, diesen Wandel, wie du sagst, Bernd, der ist da reingewachsen in diese Rolle, ne? Er ist so dieser Gentleman-Schauspieler, ne?
Ja, also natürlich dadurch, dass er geadelt worden ist, hat man schon gezeigt, dass er auf jeden Fall eine bekannte Persönlichkeit ist, die auch was erreicht hat. Also auch da seine Rolle jetzt als Jean-Luc Picard, das hat ihn natürlich zu einer Ikone in der Fernsehlandschaft gemacht.
Er ist auch, glaube ich, wirklich einfach Theaterschauspieler. Ja. Also ich glaube nicht, dass Fernsehen oder Kinofilme, egal welcher Art, jetzt seine Lieblingsbeschäftigung waren, sondern immer nur so ein neben dem Theater halt auch. Das denke ich schon.
Bernd, du hattest gerade so schön gesagt, er ist der beste Captain deiner Ansicht nach. Charakterisier doch mal Captain Jean-Luc Picard. Was macht ihn denn so gut? Was macht ihn denn aus, dass er der beste Captain ist?
Also er war auf jeden Fall was völlig anderes als Captain Kirk zuvor. Captain Kirk war ja eher der Macher, der selbst runtergegangen ist auf Planeten, hat dann Leute mit der Faust niedergeschlagen, wenn sie ihn irgendwie genervt haben, so ein bisschen Cowboy-Mentalität. Auch wenn er seine diplomatischen Momente hatte, aber Captain Jean-Luc Picard ist halt ein sehr gesetzter Diplomat einfach. Er ist wirklich, es wurde ja auch eingeführt in der Serie, dass der Captain nicht mehr auf jede Außenmission runterspringt, auf den Planeten sich in Lebensgefahr bringt und da irgendwelche Abenteuer erlebt, sondern wirklich die Führungspersönlichkeit eines großen, deutlich größeren Raumschiffes als die alte Enterprise ist und darum auf der Brücke seinen Platz hat. Und ich finde diese Führungspersönlichkeit, diese Ruhe, denkt einfach auch nach, bevor er irgendwelche Sachen sagt. Er durchdenkt komplexe Probleme. Das zeichnet ihn halt aus, Captain Jean-Luc Picard. Und er ist auch trotzdem, am Anfang sagt er immer so ein bisschen, ihm fehlt ein wenig an Empathie, gerade was die Kinder an Bord des Schiffes angeht. Und da braucht er die Hilfe von seinem ersten Offizier, dass der aufpassen soll, damit er sich nicht zum Affen macht vor den Kindern irgendwie. Und er ist so ein bisschen distanziert, aber der wächst da in diese Rolle, also in seine Rolle auch als Captain, sag ich jetzt mal, Captain Jean-Luc Picard wächst in seine Rolle als Captain so rein, dass er am Ende praktisch der große Vater seiner ganzen Crew ist und sich auch um alle kümmert, für alle irgendwie ein offenes Ohr, eine hohe moralische Instanz einfach ist an Bord. Und ja, das auch versucht in die Galaxis rauszutragen. Alles Gute, was die Föderation so zu bieten hat.
Ja, ich finde, es macht schon wirklich einen sehr starken Wandel durch den Charakter. Also in der ersten Staffel ist er wirklich so dieser Kapitän, der seine Befehle gibt, ohne seinen Untergebenen zu erläutern, warum er irgendwelche Befehle gibt, sondern sein Befehl, das muss halt ausgeführt werden. Und erst in den späteren Staffeln kriegt er so eine menschliche Seite, finde ich.
Ja, ich glaube, ganz legendär bei ihm ist ja immer die sogenannte Picard-Speech, also immer die Rede, die er halt regelmäßig dann führt. Er macht es nicht wie Kirk, dass er sich da aus den Situationen rausboxt, sondern er schafft es eben verbal. Es gibt ja viele, viele Folgen, die enden dann quasi mit einem großen Credo, das eben Picard zu irgendeinem Thema hält. Fällt mir gerade ein, zum Beispiel die Folge, in der die Frage aufgeworfen wird, wem gehört Data oder ist Data ein eigenes Individuum oder kann er einfach quasi demontiert werden? Wo er auch eine sehr, sehr intensive Ansprache zum Ende hält. Ich glaube, das ist halt diese große Stärke bei ihm. Und da ist er natürlich von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel immer sicherer geworden und immer stärker auch. Also das hat er immer weiter ausgebaut. Ja. Ich fand ihn auch immer in Action-Szenen so ein bisschen deplatziert. Es gibt ja sogar manchmal so Folgen, wo er so ein bisschen kommandounternehmenmäßig unterwegs ist. Und das hat für mich nie so richtig gepasst.
Das hat für mich nur einmal richtig gepasst in dem Kinofilm später, der erste Kontakt. Da hat es funktioniert, fand ich. Ansonsten, ja, er ist eher der Captain, der von der Brücke aus leitet, der Diplomat, der irgendwie Friedensstifter oder irgend sowas. Was vielleicht nicht unwichtig ist noch, er hat eine Vergangenheit mit Dr. Beverly Crusher. Hat er mit ihrem Mann zusammen gedient?
Auf der Stargazer war das schon die Sache?
Das war, glaube ich, die Stargazer.
Er war dabei, als der Mann von der Crusher gestorben ist, aber er war nicht verantwortlich dafür.
Wobei das am Anfang so ein bisschen angedeutet wird, als wäre das trotzdem ein Problem zwischen ihnen beiden. Für ihn ist es zumindest ein Problem, für sie gar nicht mal so sehr.
Ja.
Hm. Ja, wollen wir direkt übergehen zu Dr. Beverly Crusher? Dann springen wir zwar ein bisschen in der Kommandostruktur, aber weil wir sie jetzt gerade hier so schön angesprochen haben, Gates McFadden.
Die, bevor sie zu Star Trek gekommen ist, als Puppenspielerin bei Jim Henson gearbeitet hat. Da war sie dann zum Beispiel auch für diese Tanzszene in dem Film Labyrinth verantwortlich.
David Bowie.
Genau.
Ja, glaube ich auch die Schlacht da in der Koboldstadt und so, da hat sie dran mitgearbeitet. Wurde nach Staffel 1 erstmal wieder aus der Serie rausgeschmissen.
Ja, da gab es wohl so ein paar Probleme zwischen ihr und der Showrunnerin. Die waren sich wohl nicht so ganz grün miteinander und deswegen wurde dann Gates McFadden nach der ersten Staffel aus der Serie rausgenommen. Dafür kam dann Diana Mulder als Dr. Catherine Pulaski in die Serie rein, in die zweite Staffel. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weswegen man dann wieder zu McFadden zurückgegangen ist nach der zweiten Staffel und sie gefragt hat, ob sie wieder zurückkommen wolle. Sie war am Anfang eigentlich nicht so angetan von der Idee, wollte da eigentlich nicht wieder zurück, aber da haben dann die Schauspieler mit ihr geredet und sie hat halt die Unmenge an Fanpost mitbekommen, die ihr halt von den Fans der Serie geschrieben worden sind, die auch ihren Charakter mochten und deswegen ist sie dann ab der dritten Staffel auch wieder mit dabei.
Da sprichst du gerade was Schönes an, Diana Mulder. Wie spricht man den Nachnamen aus? Also ihr Ersatz quasi in der zweiten Staffel.
Keine Ahnung, Muldauer. Ja.
Ja, sie kurz zu erwähnen. Die hat ja aber tatsächlich eine starke Star Trek-Vergangenheit. Stark, wenn man so sagen kann. Denn sie hat ja schon in der Originalserie zweimal mitgespielt. In zwei verschiedenen Rollen.
Tja.
Das fand ich super interessant. Kann man auch verstehen, dass man sie dann dazugenommen hat. Ich fand Pulaski nicht schlecht, aber wenn man die beiden Figuren so nebeneinander hält, wer der bessere Schiffsarzt ist, dann ist es tatsächlich so, dass Gates McFadden insgesamt ja für mich besser in das Bild der ganzen Crew reinpasst. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch?
Pulaski war so ein bisschen mehr wie der McCoy-Charakter damals. Die war ein stärkerer, kantigerer Charakter und hat auch, ich würde mal sagen, dem Führungspersonal, gerade Captain Picard und dem Erster Offizier Riker, auch mal Widerworte gegeben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem der Figur in der Serie, also in der Staffel, dass die fast zu sperrig war, irgendwie, um sich in diese Mannschaft, die schon, die kannte sich auch als eine Staffel, aber irgendwie doch ein bisschen zusammengewachsen war schon.
Für mich ist halt immer diese Next Generation Crew, diese Führungscrew, das ist immer so wie so eine ganz große Familie, also die miteinander umgehen, wie man es halt auch bei so einer Familie kennen würde. Also alle behandeln sich im Großen und Ganzen eigentlich immer sehr mit Respekt und freundschaftlich. Es kommt aber auch mal zu Auseinandersetzungen, wenn es denn um was Wichtiges geht, wo sie dann andere Standpunkte haben. Aber dieser Pulaski-Charakter, der hat da immer so ein bisschen gewirkt, als wenn er neben der Familie stehen würde, also als wenn er da nicht richtig reinpassen würde, weswegen es dann meiner Meinung nach auch der richtige Schritt war, wieder zu Crusher zurückzugehen.
Ich glaube, die Schauspielerin fand das auch gar nicht so schlimm. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie das jetzt nicht so gestört hat, dass sie ersetzt wurde, weil Star Trek jetzt nicht ihr Lieblingsprojekt gewesen wäre.
Ja, und Crusher entwickelt sich ja dann auch wirklich noch stark weiter in den darauffolgenden Staffeln. Also sie hat ja kurzfristig sogar in einer der späteren Staffeln auch mal das Kommando über die Enterprise. Und ich glaube, dann in der ganz großen Abschlussfolge ist sie ja dann auch noch mal richtig im Rang sehr, sehr weit oben.
Captain Picard heißt sie dann.
Da waren sie ja dann verheiratet. Genau, das hatte Bernd schon
wieder
angedeutet.
Geschieden.
Ne? Geschieden.
Und sie führt dann so ein Medizinschiff, genau.
Das ist ja so dieses, Bernd hat es ja schon angedeutet, knistert es ja auch immer so ein bisschen zwischen den beiden, ne?
Und das fast ab Folge 2, so ungefähr. Also es geht erstaunlich schnell los.
Ja, was das Zwischenmenschliche angeht, beziehungsweise Charakterentwicklung, da können wir bestimmt später noch ein kleines bisschen was sagen. Ich würde gerne zu der Nummer 1 kommen. Also dahingehend nicht, dass die Nummer 1 hier der wichtigste Schauspieler ist, sondern zu Picards Nummer 1, Commander William T. Riker.
Dargestellt von Jonathan Frakes, Captain Kirk in Spe.
So ein bisschen, ne? Ja. Sollte er, glaube ich, auch sein.
Ja, also eindeutig. Er ist für die amorösen Geschichten auf fremden Planeten zuständig. Er ist also, ja, also mir kommt er vor, als wenn das so, halt der Captain Kirk für die Next Generation sein sollte.
Riker fand ich als kleiner Junge immer so, den fand ich irgendwie cool. Der war so, wie du sagst, schon so ein bisschen der Raubeinige. Jetzt, wo man ein wenig älter ist und die Serie ein paar Mal gesehen hat, finde ich ihn eigentlich fast schon ein bisschen tragisch als Figur. Also er ist ja eigentlich, er kommt ja da als Offizier Anwärter oder als Offizier mit ganz, also da wird ja auch gesagt, der kommt mal ganz nach oben, der rauscht quasi durch die Ränge, der ist jetzt erster Offizier dann auf der Enterprise und dann dauert es nicht lange, dann hat er sein eigenes Kommando. Und was passiert? Er wird fett, faul und träge und bleibt eigentlich bis zum Ende der Serie der erste Offizier auf der Enterprise und naja, ist an sich, glaube ich, irgendwann auch ganz zufrieden mit dieser Rolle. Die Ambitionen haben ihn dann doch wohl irgendwie irgendwann verlassen.
Also es werden ihm ja häufiger Angebote übermittelt, ein eigenes Schiff zu leiten, aber er will halt auf der Enterprise bleiben und die Enterprise soll halt das erste Schiff dann auch sein, wo er dann, wenn Picard mal abdankt, dann Kapitän wird. Also es ist ja auch so, ja, dass er dann in der letzten Folge ist er auch Admiral. Das wird ja auch in Romanen, da wird sich ja der Bernd etwas besser auskennen als ich. Später hat er ja dann auch sein eigenes Schiff, das ist doch die Titan, glaube ich.
USS Titan, ja.
Ist dann selber Captain und wird dann später auch Admiral. Also der macht dann schon seine Karriere. Das ist halt aber auch das, was ich vorhin gerade gemeint hatte mit diesem familiären. Ich glaube halt, dass Riker diese Familie halt nicht verlassen will, solange diese Familie halt existiert und funktioniert. Und das will er halt so lang wie möglich genießen, weil halt, wenn man sich mal dieses Universum, in das ja Star Trek spielt, eigentlich anschaut, die haben ja alle militärische Ränge, sind auf Forschungsschiffen unterwegs, reisen durch das Weltall. Und das ist ja schon eher, wie soll ich sagen, wenn du da auf einem Raumschiff dienst, wo du dich mit den Leuten nicht verstehst, das kann das ein sehr depressives Leben werden, weswegen ich verstehe, warum dieser Charakter dann auch auf der Enterprise bleiben will.
Man darf auch nicht vergessen, das ist das Flaggschiff der Föderation. Ne? Die Enterprise ist nicht irgendein Schiff, das ist das wichtigste Schiff der Sternenflotte der Föderation, mehr oder weniger. Der Föderation vielleicht nicht, aber der Sternenflotte. Und das ist ja immer da, wo irgendwas Wichtiges, Politisches und Militärisches passiert. Also wenn man irgendwas erleben will, dann ist man auf der Enterprise am richtigen Ort.
Ja.
Ja, also für mich ist er schon eher so derjenige, der noch mit 30 und mit 40 noch im Reihenhäuschen der Eltern wohnt und wartet, bis die eigenen Eltern irgendwann mit den Füßen voran herausgetragen werden, dass man sich dann ins gemachte Nest setzen kann. So wie du es gesagt hast, irgendwann will er Picard beerben. Er hat ja mal kurz das Kommando auch von der Enterprise, ne? Es gibt noch zu Jonathan Frakes, dem Schauspieler, ein paar nette Sachen zu sagen. Also er war bei der Gargoyles-Zeichentrickserie lange Zeit Sprecher. Er war Moderator bei der Serie X-Factor. Keine Ahnung, ob man da auch mal was zu sagen kann. Und was ich sehr schön fand, er tourte tatsächlich mal als Captain America für Marvel durch das Land. Und da gibt es auch ein sehr schönes Foto von ihm.
Also wo ich ihn ja noch kannte, war, dass er halt auch in der Serie Fackeln im Sturm mitgespielt hatte.
Ja, mit Sicherheit gab es da die eine oder andere Sache. Das Captain America finde ich halt absolut großartig. Es sind sehr schöne Fotos von ihm. Da war er wohl so ein bisschen, das war so eine Tour durch ganz Amerika. Ich fand das sehr schön, wie Jonathan Frakes irgendwann in einem Interview, das war 89, gefragt wurde, wie er denn gemerkt hat, dass das mit Star Trek, dass das was Dauerhaftes ist und dass das gut ankommt, dieses Next Generation. Und da war seine Antwort in dem Moment, wo er gesehen hat, dass Star Trek Next Generation es ins Mad Magazin geschafft hat, da war ihm klar, okay, wir sind angekommen, das hat funktioniert. Wenn selbst das Mad Magazin auf uns aufmerksam wird, dann ist das was Großes.
Ja, besonders als er sich ja auch für diese Rolle vorgestellt hat, da musste er vorher sich erstmal viele Videokassetten besorgen von der Originalserie, weil er halt von Star Trek gar nichts wusste.
Das war ja bei Sir Patrick Stewart genauso. Der war ja auch so, er wusste gar nicht, dass das überhaupt so ein Riesending ist. Mein Gott, Fernsehen, Weltraum, pff.
Wobei mich das ein bisschen wundert, weil Patrick Stewart ja ein Fan von Doctor Who und Red Dwarf, also zwei englischen Science-Fiction-Serien ist. Da wundert es mich schon, dass er dann Star Trek nicht gekannt haben soll.
Ja, aber ich kenne keinen Doctor Who, also.
Ja, aber das ist ein kleiner Unterschied zwischen England und USA und der Verbreitung von Serien dann.
Ja, und zwischen Patrick Stewart und mir. Ich weiß, ich bin nicht wichtig.
Ja, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Schauspieler über.
Gerne.
LeVar Burton, der den Geordi LaForge spielt. Den in der ersten Staffel ist er noch, ich weiß gar nicht, welche Position er da auf der Brücke hat. Ich glaube, da ist er der Pilot, oder?
Steuermann oder sowas. Ja, Pilot, genau.
Der Charakter, der am schnellsten in der Serie befördert wurde. In der ersten Staffel ist er noch Fähnrich, in der zweiten ist er schon Lieutenant und in der dritten Staffel ist er dann Lieutenant Commander und Chefingenieur.
Das ist er in der zweiten Staffel schon. am Anfang der zweiten Staffel sind sehr viele Dinge geändert worden. Da wurde er Chefingenieur und Worf halt Sicherheitschef.
Ja, aber ich glaube, der Lieutenant Commander war dann erst ab der dritten Staffel, also der ist in den Rängen nach oben gefallen, ist der Charakter, der diesen Visor hat, also dieses Gerät vor den Augen, weil der Charakter Geordi LaForge blind ist. Das hatte man sich auch überlegt, am Ende der zweiten Staffel das abzuändern, dass es eine Operation gegeben hätte, durch die er sein Augenlicht wieder gewonnen hätte. Da hat man sich dann aber dann doch dagegen entschieden, weil Geordi LaForge, dieser Charakter in der Community der... Ja, welchen Ausdruck benutzt man jetzt am besten? Also behindert ist ja immer so ein...
Körperlich beeinträchtigt in irgendeiner Form, ja.
Genau, in der Community der Leute, die körperlich beeinträchtigt sind, doch ein großes... Im Englischen sagt ja man Role Model, jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort dafür nicht ein.
Vorbild.
Ein Vorbild, genau. Gutes Vorbild war für einen Charakter, der halt mit einem körperlichen Gebrechen trotzdem eine leitende Rolle übernehmen konnte. Und deswegen hat man sich dann dazu entschieden, das dann so zu belassen, was ich auch recht gut fand.
In den Filmen später haben sie es dann ja dann aber doch wieder geändert, ne?
Ja, aber das ist jetzt, ja, war jetzt nicht so ausschlaggebend, fand ich. Dargestellt wird dieser Charakter durch LeVar Burton, ein Schauspieler, der in Amerika einigermaßen bekannt war durch die Serie Reading Rainbow. Das ist so eine Kinderserie, wo er Kindern das Lesen von Bilderbüchern und leichteren Geschichten nahe bringt und so die Kinder halt dazu animiert zu lesen. Und da war der schon ein recht bekanntes Gesicht. Das lief auch noch weiter, während er auch für Star Trek gearbeitet hat. Vielleicht noch ganz interessant für uns hier aus Deutschland. Der Junge ist in Landstuhl Rheinland-Pfalz geboren.
Ach was, echt?
Ja, Vater war beim Militär hier in Deutschland stationiert und deswegen ist er in Landstuhl zur Welt gekommen.
Ha. Das ist ja quasi einer von uns.
Ja, ich bin ja auch in der Pfalz groß geworden. Also Bruder im Geiste.
Da kannst du mit ihm dann mal, was trinkt ihr da drüben in der Pfalz? Keine Ahnung.
Schoppe.
Auch ein Schoppe, ja, dann Schoppe. Kannst du ihn da ja bestimmt mal drauf einladen.
Ja.
Ich habe noch was Schönes gesehen und zwar haben ja sich mehrere Schauspieler klar auf die Rolle beworben. Was mich total überrascht hat, ist, dass sich für die Rolle von Geordi auch Wesley Snipes beworben hat.
Hui.
Die Vorstellung, dass Wesley Snipes Geordi gespielt hätte, das wäre eine komplett andere Figur gewesen, oder?
Mit Samurai-Schwert auf dem Rücken.
Ja, late.
Naja, also bitte, bei den neuen Star Trek-Filmen hat das Sulu auch.
Ja, da hätte es aber nichts zu lachen gegeben im Maschinenraum, wenn Wesley Snipes da gewesen wäre. Da wäre aber mal das Nasenbein schnell auf der Konsole gelandet, wenn du nicht schnell genug gewesen wärst.
Ja, wenn man dazu sagen muss, dass LeVar Burton ja damals durchaus ein Name war, auch mit dem man ein bisschen Werbung machen konnte. Der hatte zuvor ja die Hauptrolle, glaube ich, in dieser Miniserie Roots gespielt. Ja, ja. Und das war 1977, das heißt, gut, das war früher, aber den Namen kannte man irgendwie trotzdem. Oder seine Figur, die Figur aus Roots kannte man und darum war das ein Name, mit dem sie auch durchaus, glaube ich, ein bisschen Werbung gemacht haben.
Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie Wesley Snipes Ende der 80er, wo der gerade schon so stand in seiner Karriere. Also er war noch nicht im Knast, aber er hatte auch noch nicht die großen Filme. Es hat sich noch jemand anderes für die Rolle von Geordi LaForge beworben und zwar Kevin Peter Hall. Und Sebastian, den kennst du?
Ja, das ist jetzt derjenige, der bei Die Spezialisten unterwegs den farbigen Wissenschaftler gespielt hat.
Genau, und der auch bei Predator und Predator 2, ja, der Predator war, also das Monster. Oder auch bei Harry und die Hendersons den Bigfoot gespielt hat und so. Also wir haben die Alternative gehabt mit Wesley Snipes, einer absoluten Tötungsmaschine, und Kevin Peter Hall, einem Hünen.
Ja, da hätte man niemanden hinter dem Steuermann mehr gesehen.
Ja, Wahnsinn. Also fand ich super interessant. Aber zu Kevin Peter Hall habe ich gleich noch mal eine Kleinigkeit zu sagen. Aber ja, das wollte ich noch ergänzen. Bernd, gibt es denn zu Geordi LaForge noch irgendwas zu sagen? Er ist ja der einzige Schwarze in der Hauptcrew, wenn man das so sagen kann. Ohnehin eine sehr stark von Weißen dominierte Crew. Fällt dir noch was zu ihm ein?
Er ist so ein bisschen der sympathische Freund, finde ich, für viele von den Leuten. Vor allem mit Data, von dem wir ja bestimmt gleich zu sprechen kommen, den Androiden, entwickelt er eine sehr enge Freundschaft später. Ja, er ist so der nette Typ. Er hat relativ wenig Ecken und Kanten, würde ich sagen, als Charakter. Ist ein Profi natürlich im Maschinenraum, aber ich glaube nicht die Person, die so die spannendsten Charakterentwicklungen durchgemacht hat während der verschiedenen Staffeln. Also abgesehen davon, dass er halt blind ist, was ein paar Mal thematisiert wird und dann später in den Kinofilmen durch irgendwie technische Augen gelöst wurde.
Ja, er ist nicht so der Schrauber wie jetzt in der Originalserie, ne, mit Scotty, der sich die Hände so richtig mal schmutzig macht, immer die Vorgaben des Captains unterbietet, so dieser klassische Witz. Ja, ja. Der ist ja er ist da ein bisschen ruhiger, aber halt technisch extrem versiert. Die beiden treffen ja sogar in einer Folge mal aufeinander, was ja auch sehr, sehr spannend ist, ja.
Ja, also ich glaube, Laver Burton dürfte einer von den zwei Charakteren gewesen sein, die wohl die schwierigsten Texte gehabt haben, nämlich dieses Technobubble.
Technobubble, willst du darüber was sagen?
Also Technobubble, das ist das, was bei Star Trek immer wieder zugekommen, wenn es darum geht, wenn irgendwelche technischen Begriffe, die es in diesem Universum gibt, halt zu tragen kommen. Es war auch so, dass bei den Drehbuchfassungen die Drehbuchautoren, die sich damit ja nicht so gut auch nicht auskannten mit diesen ganzen wissenschaftlichen Dingen, die haben dann einfach im Drehbuch immer dann Lücken gelassen und haben dann da einfach den Begriff Technobubble eingetragen. Also von wegen, ja, hier muss jetzt irgendwas Intelligentes, Technisches, Wissenschaftliches eingetragen werden. Die Serie hatte dann einige Leute, die als wissenschaftliche Berater gedient haben und die haben sich dann Sachen ausgedacht, die sich intelligent und wissenschaftlich angehört haben und haben das dort dann eingesetzt. Also sehr beliebt zum Beispiel ist der Tachyonstrahl, der immer wieder genutzt wird, in dem mit verschiedenen Formen über das Deflektorschild oder was weiß ich nicht, um dann irgendwelche Phänomene im Weltall zu untersuchen oder zu bekämpfen.
Ich finde, es klingt meistens sehr überzeugend, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe bei den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, gedacht, Mensch, das, also gerade bei so ein paar klingt es irgendwie sehr überzeugend, was sie sagen, sehr echt.
Ja, aber ich zum Beispiel weiß bis heute nicht, was ein Tachyonstrahl ist.
Bernd, wie ist das denn? Du hast ja einige Romane übersetzt. Wie lässt sich dieses Technobabble vom Englischen ins Deutsche übersetzen? Ist doch bestimmt eine Herausforderung, oder?
Naja, es gibt ja durch die Fernsehserie für fast alles auch deutsche Begriffe schon. Da muss man halt ein bisschen recherchieren, wo die praktisch schon mal verwendet wurden. Es ist selten, dass Autoren, die auch in den meisten Fällen keine Naturwissenschaftler sind, sondern lieber einfach eine Geschichte über Charaktere erzählen, dass die sich was völlig Neues ausdenken, was völlig verrückt ist, wo man sich dann extrem einarbeiten muss, gerade was Technobabble angeht. Also das ging eigentlich ganz gut und die meisten Fremdworte sind ja auch im Englischen und Deutschen sehr ähnlich. Ob das jetzt ein Polaron Beam ist oder ein Polaron Strahl, das gibt sich nicht viel.
Das heißt, da gibt es ein Glossar.
Genau.
Und wie hast du das mit dem Christian zusammen in eurem Roman gemacht? Hast du dir da auch was ausgedacht oder hast du das dann alles dem Christian überlassen?
Also ich argwöhne, wenn wir es benutzt haben, habe ja ich es mir eher ausgedacht als der Christian, weil der noch weniger als ich an Technobabble interessiert ist. Aber ich erinnere mich jetzt gar nicht so sehr daran, ob wir das wirklich exzessiv verwendet haben. Ich glaube, wir haben die meiste Zeit uns auf die Charaktere konzentriert. Und es ist auch eher ein politischer Plot mit Star Trek Prometheus in der Trilogie. Politisch, militärisch ein bisschen und nicht so sehr wissenschaftlich. Also ich müsste selbst nachschlagen, um zu gucken, wie wir so einzelne Sachen gelöst haben.
Ja, aber da sprichst du was an. Das ist ja schon so, dass dieses Technobabble in manchen Folgen extrem inflationär vorkommt und in anderen Folgen gar nicht. Das stimmt schon. Also es kam immer so ein bisschen auch auf die jeweilige Handlung an, ja. Apropos Technobabble, wir haben da noch was ganz Technisches an Darstellern und zwar Lieutenant Commander Data.
Genau.
Und ich könnte jetzt hier einen 15- bis 30-minütigen Vortrag über Positronen halten und über positronisches Gehirn. Das war ganz furchtbar. Ich habe so ein bisschen über Data recherchiert und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dieses positronische Gehirn, das der hat? Und dann habe ich mich über Positronen eingelesen und über Isaac Asimov, wo das zum ersten Mal das Konzept der Positronik von diesem Autor erwähnt wurde. Und bis heute, also bis jetzt, habe ich es trotzdem noch nicht so ganz verstanden. Also es ist im Endeffekt, ja, wie soll man es sagen, irgendwas mit Elektronen.
Er ist ein Android, bleiben wir dabei einfach.
Er ist ein Android, genau, gespielt von Brent Spiner. Und Lieutenant Commander Data sollte ja ursprünglich der Chefwissenschaftsoffizier an Bord der Enterprise sein, also so ein bisschen das Pendant zu Spock. Was allerdings, ich weiß nicht, ob es stimmt, da hätte er eine blaue Uniform tragen müssen und das hätte mit seinem Androiden-Make-up nicht so gut zusammengepasst farblich. Und deswegen wurde er dann entsprechend, ja, anders besetzt.
Ich weiß gar nicht, was er überhaupt, wie seine Position auf der Enterprise genau definiert ist, aber es gibt auf der Enterprise keine Wissenschaftsoffiziere, so viel ich weiß. Also man sieht keine. Die einzigen, die halt die blauen Uniformen tragen, sind die Mediziner. Oder?
Nee, das stimmt nicht. Es gibt schon ganz viele Wissenschaftler schon, die werden selten gebraucht.
Die kommen eigentlich nie wirklich, also es ist auf jeden Fall keiner von der Führungscrew. Es gibt keinen wiederkehrenden Wissenschaftsoffizier, also der häufiger auftaucht. Wenn, dann wird da mal sporadisch irgendein Nebendarsteller dann mal gecastet und dann halt in diese Rolle reingesetzt. Aber so wie man das aus der alten Serie kennt, gibt hier keinen Chefswissenschaftsoffizier.
Was lustig ist, weil das Schiff ist ja für sich, also ein Forschungsschiff eigentlich. Ja, ne? Aber das Einzige, was sie nicht haben auf der Brücke, ist ein Wissenschaftsoffizier.
Ja, diese Rolle übernimmt natürlich Dr. Crusher und Data übernehmen das alles so ein bisschen.
Ja, aber gewissermaßen.
Aber was ist seine Position wirklich als auf der Brücke der Data? Der ist Navigator normalerweise, oder?
Data ist, glaube ich, Einsatzoffizier heißt das. Er ist zweiter Offizier. Ja. Das Schiff ist tatsächlich, und er ist Einsatzoffizier, was immer das genau bedeutet. Das heißt also, er macht alles, was der Pilot nicht macht.
Ja.
Er steht im Rang direkt unter Riker.
Genau, ja. Ja, er ist auch erstaunlich hoher Rang tatsächlich. Auch sehr früh schon hat er den Lieutenant Commander, ja.
Ja, aber man muss ja auch sagen, dass im Star Trek-Universum die Anzahl der Ringe ja auch sehr gering ist. Also es gibt ja nur den Fähnrich, den Lieutenant, Lieutenant Commander, Commander und Captain. Also gerade mal 5 Ränge für die, die halt zur Sternflotte gehören. Und das ist jetzt nicht allzu viel, um da wirklich groß differenzieren zu können in der Hierarchie.
In den TV-Serien.
Was ich noch ganz nett fand, ist, Data sagt in einer Folge, dass er eine Speicherkapazität von 800 Quadrillionen Bits hat. Das wäre umgerechnet, ich glaube, 100.000 Terabyte, die sein Gehirn speichern kann. Also ich weiß nicht, wie groß sind eure Festplatten bei euren heutigen Rechnern? 1 Terabyte, 2?
Zu der damaligen Zeit schon extrem viel und nicht vorstellbar, aber wahrscheinlich so in den nächsten, aber vielleicht gibt es heute wahrscheinlich schon Server und Datenbanken, die diese Menge an Daten verkraften könnten.
Wahrscheinlich haben die das irgendwie am menschlichen Gehirn, also den Wert am menschlichen Gehirn irgendwie gemessen und dann vervielfacht.
Ja.
Also gut, wir haben es ja schon gesagt. Data, er ist halt ein Android. Er wurde nicht von der Föderation gebaut. Seine Herkunft spielt dann im Rahmen der Serie, wird so langsam aufgedeckt, spielt dann eine Rolle. Und er ist einzigartig, also nahezu einzigartig. Es gibt ihn quasi nur einmal. Er kann auch nicht reproduziert werden. Und er ist quasi hyperintelligent, hyperschnell, körperlich, in vielerlei Hinsicht überlegen einem normalen Menschen. Und hat eben diese Besonderheit, was für die Serie auch ganz spannend ist, er hat keine menschlichen Emotionen in dem Sinne und er hat ja dieses höhere Ziel, sich mehr und mehr einem Menschen anzupassen, also Emotionen zu erfahren oder das herauszufinden, wie fühlt sich ein Mensch, wie funktionieren, wie denken Menschen. Und das ist ja über alle Staffeln verteilt das grundsätzliche Hauptthema bei Data. Er will halt menschlich sein und ja, kriegt dann da immer wieder neue Aufgaben gestellt, stellt sich selbst diese Aufgaben. Er hat tatsächlich auch mal in einer Folge eine Beziehung. Er malt, er ist ja, als Künstler tätig. Er hat sogar mal, schreibt er sich ein Programm, dass er nachts dann auch so etwas wie träumt. Er hat eine Katze namens Spot, die aber der Schauspieler Brent Spiner angeblich überhaupt nicht leiden konnte, weil er überhaupt kein Katzenfreund war. Das ist das Spannende. Er ist so ein bisschen diese Pinocchio-Figur, ne?
Das war auch sicher der persönliche Story-Arc, der am stärksten ausgearbeitet war und auch immer wieder aufgegriffen wurde, weil es die Schreiber vermutlich sehr fasziniert hat auch und interessiert, wie man diese Figur weiterentwickeln kann.
Ja, obwohl man, also am Anfang in der ersten Staffel kommt mir noch so ein bisschen so vor, als wenn man nicht so ganz genau wusste, was sie mit diesem Charakter machen wollen. Es ist ja so, dass da Data irgendwie so ein bisschen auch genutzt worden ist, um so einen Blick auf diese ganzen Leute und auf diese Welt, in der sie sind, so von außen zu haben, der halt nicht mit allen Gepflogenheiten vertraut ist, der dann immer wieder erstmal kommentiert, was da gerade passiert, weil er das sich selber erschließen muss. Und es gibt halt so ein paar Sachen, die ich ein bisschen komisch fand. Zum Beispiel, dass er in der ersten Staffel hat er ja auch in der einen Folge eine Liebschaft mit Tasha Yar. Er isst und er trinkt dann auch in ein paar Folgen. Also da kommt es mir so vor, als wenn sie noch nicht genau gewusst hätten, was sie da mit diesem Charakter wirklich machen wollen.
Kurios ist ja, dass er tatsächlich in der ersten Staffel noch sehr unbedarft teilweise dargestellt wird, also wirklich die einfachsten Dinge nicht versteht oder irgendwie seltsam kommentiert, aber gleichzeitig auf der Sternenflottenakademie gewesen sein soll, jahrelang.
Ja.
Also er hatte ja offenbar schon einige Jahre Kontakt mit Menschen, aber er wird trotzdem eingeführt, als wäre er praktisch frisch angeschaltet worden teilweise. Mhm.
Ja, er ist neben Picard, glaube ich, mit die stärkste Figur der ganzen Serie. So, also sowas ist wirklich einmalig. Er macht ja auch eine der stärksten Entwicklungen durch und sein Story-Arc, wenn man so will, der zieht sich ja noch bis heute quasi hin. Also bis kürzlich, bis zur Picard-Fernsehserie jetzt, der aktuellen. Ja. Ist schon eine total wichtige Figur und hat auch, glaube ich, das gesamte, ja, das nächste Jahrhundert geprägt. Ich glaube, wenn man so überlegt, welche Figuren gab es da auf dem Schiff, Picard wird auf jeden Fall genannt, nenne drei. Ich glaube, Data wäre auf jeden Fall dabei und Worf, weil er eben der Klingone ist. Ja. Haben wir denn sonst noch was zu Brent Spiner, also Schauspieler, der Independence Day mitgespielt hat?
Ja, das war es aber auch schon fast.
Und so ein bisschen aus sich selbst ja auch so eine kleine Marke gemacht hat. Ne? Er ist halt derjenige, der Data gespielt hat. Aber ich glaube, wenn man so eine Rolle hatte, dann braucht man nicht viel. Also seine Filmografie, da sind viele Sachen dabei. Er hat in der Outcast-Fernsehserie 2016 hat er 10 Folgen am Stück gespielt. Er war schon bei vielen kleineren Sachen dabei. Also er war nicht untätig. Aber ich glaube, wenn man mal so eine Rolle hatte wie diese, dann ja, wozu denn noch was anderes machen? Ne? Wen haben wir denn noch? Die Crew wird langsam dünner. Ich habe es schon angedeutet. Wollen wir direkt zu Worf rübergehen?
Michael Dorn, der Darsteller, derjenige, der in den meisten Star Trek-Folgen serienübergreifend aufgetreten ist.
Tja, der konnte nicht genug haben, ne?
Nee. Aber er hat ja auch sonst nichts anderes eigentlich.
Ja, auch wieder, gell? Das, was wir bei der Babylon 5-Serie so schön erarbeitet haben, dass da, was heißt so schön, das klingt jetzt schlimm, dass die ja alle weggestorben sind. Hier ist es so, dass die alle eigentlich keinen großen Grund hatten, nach Star Trek noch was anderes groß zu machen. Ne?
Aber sind noch wenigstens nicht weggestorben. Also.
Ja, sind tatsächlich noch alle am Leben. Ja, ja, ja. Ja, Lieutenant Worf. Bernd, was hast du zu dem?
Ja, Lieutenant Worf ist insofern was Ungewöhnliches für die Serie damals gewesen, weil es ein Klingone war. Und die Klingonen sind ja in der Klassik-Serie die Gegner und stehen stellvertretend sozusagen für die Russen, gegen die Amerikaner damals gekämpft haben im Kalten Krieg, als die Klassik-Serie lief. Das ist insofern interessant, weil es auch die Realität so ein bisschen widerspiegelte, gemeinsam mit dem Kinofilm Das unentdeckte Land, Star Trek 6, wo sich die Föderation mit den Klingonen praktisch, was soll ich sagen, noch nicht direkt verträgt, aber zumindest ein Friedensbündnis oder einen Friedensvertrag unterzeichnet, sich annähert, und das war ja in der Realität damals genauso zwischen Amerika und dem Ostblock oder den westlichen Staaten in dem Ostblock. Und da hat Star Trek sicher auch ein Zeichen setzen wollen mit der nächsten Generation, dass der ehemalige Feind jetzt sozusagen auch einfach ein Teil, ein Verbündeter der Föderation ist, wobei Worf schon auch eine Ausnahme ist. Also er ist der einzige Klingone in der Sternenflotte. Er ist auch vom Typ her jemand, der zwar eine raue Schale hat, aber doch ein sehr weiches Herz, würde ich sagen, und auch ein Teamplayer irgendwie ist. Also ihm fehlt so ein bisschen das völlig wilde, ungezähmte, was so andere Klingonen ausmacht, die in der Serie später durchaus auftreten und die auch der Föderation gar nicht so positiv gegenüberstehen. Also er ist ein Außenseiter, sicherlich auch wie Data, aber einer, der schon, ja, den man an seiner Seite haben will tatsächlich, also der Beschützer der Enterprise und seiner Crew ist.
Ja, ich glaube, die stärkste Prägung ist ja da, dass er ja von menschlichen Eltern großgezogen wurde. Ne?
Stimmt, genau, ja.
Es ist aber auch so, dass dieser Charakter des Worfs erst wirklich so eine letzte Minute Aktion war, dass der mit in die Serie reingekommen ist. Und man hatte halt im Gegensatz zu den anderen Charakteren noch gar nicht so wirklich eine Geschichte für den ausgearbeitet. Und das Einzige war halt wirklich das, dass er von den Menschen gerettet worden ist und bei den Menschen dann groß geworden ist. Das war alles, was man über Worf am Anfang, als die Serie gestartet ist, geschrieben hatte. Und hat dann auch so ein bisschen Michael Dorn überlassen, wie er denn dann diese Rolle von sich aus anlegt. Das merkt man auch noch ein bisschen in der ersten Staffel. Also wir haben ja als Sicherheitsoffizierin da Tasha Yar, und Worf, der steht da irgendwie immer so nebendran. Und wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt, dann schreit er zusammen mit Tasha Yar unisono angreifen. Und sonst ist da eigentlich am Anfang noch nicht so viel bei über Worf. Also der hat da noch nicht so großen Einfluss in der ersten Staffel. Als dann Tasha Yar halt nach der ersten Staffel die Crew verlässt, wird er halt zum Sicherheitschef und hat dann da auf jeden Fall mehr Relevanz dann in den Folgen.
Ja, Worf ist eine super spannende Figur, weil er steht ja auch so, ja, er steht ja mit einem Bein in zwei Welten oder mit zwei Beinen jeweils in unterschiedlichen Welten. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Also er ist Klingone, aber weil er ja eben bei den Menschen groß geworden ist, wird er ja von vielen Klingonen eigentlich so gar nicht als richtiger Krieger oder Klingone akzeptiert. Und gleichzeitig, er ist halt Klingone und hat es da eben auch aufgrund seiner ganzen Art nicht leicht unter den Menschen. Also, und das wird ja durchgehend thematisiert. Er ist ja dann erst so bei Deep Space Nine sehr viel später dann eine sehr gefestigte Figur. Das ist ja am Anfang noch gar nicht so.
Ja, aber dieser Charakter des Worfs, der ist zum Beispiel auch da einer der zentralen Charaktere, wenn es darum ging, es gab eine Zeit lang einige Kritiken an der Serie über Rassismus. Wurde das aus einer gewissen Ecke kam da immer der Vorwurf des Rassismus bei dieser Serie. Und da kann man auch dann halt Worf wirklich exemplarisch dafür nehmen, weil er ja, wie wir gerade eben gesagt haben, eigentlich als Kind gerettet worden ist und bei den Menschen groß geworden ist, aber trotzdem immer seine aggressive Stimmung hat, immer wieder dieses Kriegerische und sowas ausleben will, sodass es sozusagen, dass man hier, wenn man Rassismusvorwürfe geltend machen lassen will, dass man halt sagt, dass diese Aggression halt, die in ihm herrscht, halt diese Rasse ist. Also dass es je nach von welcher Rasse du kommst, dass das halt das Ausschlaggebende ist und nicht deine Sozialisierung und dein Aufwachsen.
Ja, das ist so ein Grundproblem, was ich auch gelesen habe, was der Serie mehrmals vorgeworfen wurde oder auch generell Star Trek vorgeworfen wurde. Außerirdische Rassen, die können einfach nicht aus ihrer Haut. Die können nicht einfach von ihrer kulturellen Prägung das ist quasi miteinander verwogen, als ob ihre Prägung quasi in ihren Genen mit drin ist. Einzige Ausnahme ist eben der Mensch. Der Mensch, der kann sich anpassen. Der Mensch kann sich in die Kulturen einarbeiten. Gerade die Menschen der Föderation, die dann da immer irgendwie dann teilweise die Gegner mit ihren eigenen Waffen schlagen, wenn es um kulturelle Dinge geht. Und so ganz kann sich die Serie davon tatsächlich nicht freimachen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Rassismus ist, also das würde mir fast schon zu weit gehen, ne?
Es ist auch sicher eine Frage, welche Rolle, das darf man nicht vergessen, welche Rolle diese verschiedenen Alienrassen spielen sollten. Natürlich ist es so, dass jede von denen irgendwie eine Ausformung, eine spezielle Prägung hat, also die, keine Ahnung, Vulkanier werden vor allem als logisch und ruhig und so beschrieben, die Klingonen sind halt die wilden Barbaren teilweise, die Romulaner sind vielleicht ein bisschen verschlagen. Also da wird sicherlich vereinfacht, aber ich glaube auch deshalb, um die in einer bestimmten Funktion in der Serie zu benutzen. Und sobald du an Einzelpersonen gehst, die auch wiederkehrende Personen sind, da wird es ja dann deutlich komplexer. Also da kriegen die auch viel mehr Facetten. Das gilt für Worf ebenso wie für die Ferengis sind immer irgendwelche fiesen Händler. Und bei Quark in Deep Space Nine später, der wird auch eine komplexere Figur, als nur ein fieser Händler zu sein. Und das muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert sehen in dem Moment.
Ja, das Problem ist halt auch, dass es halt in der ersten Staffel diese eine Folge gibt, wo sie ein Heilmittel für eine Krankheit brauchen, die halt nur auf einem Planeten generiert wird. Und das ist halt ein sehr von der Gesellschaft rückständiger Planet. Da gibt es dann halt auch noch die Ehe mit mehreren Frauen. Da müssen dann die Frauen gegeneinander kämpfen.
Ganz schlimme Folge.
Und das ist natürlich auch dann so, dass das natürlich alles farbige Schauspieler sind, die dann die Leute von diesem Volk spielen. Aber es gibt halt Stimmen, die diesen Rassismusvorwurf entkräften und die, wie du gerade schon gesagt hast, Bernd, dann halt das Argument vorbringen, dass es hier nicht um einen Rassismus geht, sondern dass hier Kritik an Gesellschaftsformen gegeben werden. Also dass die Leute, je nachdem in welcher Art von Gesellschaft sie groß werden, sie dann halt das in gewisse Richtung beeinflusst. Also das sei kein Rassismus, sondern das ist dann halt Gesellschaftskritik an den verschiedenen möglichen Regierungsformen, die es in den verschiedenen Nationen oder dann halt in der Serie in den verschiedenen Planeten gibt.
Ja, wie Bernd auch gesagt hat, einfach im Sinne der Story, dass dann halt auch irgendwo klare Abgrenzungen sind, ne? Wer ist denn jetzt wer steht denn wofür? Was sind denn die Gegner? Ich meine, Babylon 5 ist da ja auch nicht irgendwie frei von, wenn man das mal nimmt. Obwohl das Story vom Writing her nochmal eine ganz andere Sache ist. Da werden ja auch die verschiedenen Völker prinzipiell mit verschiedenen Eigenschaften in Verbindung gebracht. Ich glaube, da muss man auch mal fünfe gerade sein lassen und einfach sagen, das ist halt jetzt für die Fernsehserie so, damit man das entsprechend halt erzählen kann, was man erzählen will. Ne?
Dafür haben sie drei Frauen in der Hauptriege drin gehabt. Das war ja in der Classic-Serie noch deutlich problematischer, wenn man so will. Also Uhura hat jetzt keinen besonders großen Einfluss auf die Brückenbesatzung gehabt und ansonsten gab es keine Frauen, die eine nennenswerte Rolle gespielt haben. Das ist ja schon stark geändert worden. Also ich glaube auch, wenn ich einen Charakter ersetzt hätte, um mehr Vielfalt reinzubringen, dann wäre es wahrscheinlich Riker gewesen. Alle anderen finde ich vom Prinzip her schon vergleichsweise vielfältig.
Mhm. Mhm. Ja. Kann ich mich anschließen, ja.
Ja, wobei halt bei den Frauen ja dann auch nach der ersten Staffel halt auch wieder eine verschwindet.
Das war ihre eigene Entscheidung. Ja. Die wollte das ja so.
Ja.
Können wir direkt gleich rüberspringen? Ich habe noch ein kleines nettes Detail. Und zwar hat sich ja Worf, die Stirnplatte, die er als Klingone hat, die hat sich ja zwischen der ersten und der dritten, zwischen der zweiten und der dritten Staffel geändert. Oder nein, zwischen Liebe. Der ersten und der zweiten. Ja, meint ihr, das stimmt? Ich glaube nicht, weil es heißt, das wurde geändert, weil quasi diese Schädelplatte, die es in der ersten Staffel gab, dass die gestohlen wurde.
Ach, irgend so einen Gaffer oder irgendeinen Driver oder irgendjemand, der da halt für ein paar Folgen da war, hat das Ding irgendwo auf dem Tisch rumliegen sehen und hat sich gedacht, die bezahlen mich scheiße, dann nehme ich es mit. Also kann ich mir schon gut vorstellen.
Ich finde das so absurd, dass es davon tatsächlich nur ein Exemplar gegeben hat und dann war das weg.
Ja, das ist halt wirklich ein Exemplar. Wenn das wirklich nur ein Exemplar gegeben hat, dann war das aber sehr knauselig und sehr schlecht geplant.
Ja, wo ist denn die Stirnplatte? Weil ich hatte bei Worf immer so den Gedanken, naja, die Serie hat mehr Budget bekommen, sie hatten mehr Zeit, das Kostüm und das alles noch mal ein bisschen mehr auszufeilen. Und deswegen sah es dann halt besser ja auch aus. Aber
ich wollte gerade sagen, es sieht besser aus in den späteren Staffeln auch eindeutig als in der ersten.
Ja, in der ersten ist das ja wirklich klein, gell, auch. Ja. Ja, da dachte ich einfach, das ist tendenziell nur eine Verbesserung gewesen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das angeblich gestohlen wurde.
Ja, die Frage ist ja auch dann, wie viel Zeit hatten die wirklich in der ersten Staffel für diese Schädelplatte, wenn der Charakter Worf wirklich erst so kurzfristig eingeführt worden ist und ja, die Klingonen sowieso komplett anders aussehen als noch in der Originalserie. Da hattest du wahrscheinlich nicht sehr viel Zeit, dann ein wirklich akkurates Kopfstück zu generieren.
Die Klingonen, die haben sich auch in Star Trek sowieso in der Zeit auch, gerade in Filmen, mit jedem Film haben die irgendwie anders ausgesehen, so ein bisschen, was die Stirn anging. Und das war wahrscheinlich einfach noch nicht ganz durchdacht, wie das vielleicht dann aussehen soll letzten Endes, also wie ausgeprägt das sein soll vielleicht.
Ja, es gibt sowieso, also zu Worf bzw. Michael Dorn gibt es eh viele interessante Geschichten. Also angeblich wäre er ja auch beim Casting für die Rolle einfach nur, weil er auch gar nicht gewusst hätte, was denn jetzt so, wie sich so ein Klingone verhalten soll, hat er halt einfach eine grobe Vorstellung gehabt, wäre in den Raum reinmarschiert beim Casting, beim Vorsprechen, hätte den Leuten dort einfach nur die Hand kräftig geschüttelt, hätte sehr böse dreingestarrt und wäre dann einfach wieder aus dem Raum rausgegangen, ohne ein Wort zu sagen und hätte die Tür hinter sich zugeschlagen. Und daraufhin hätte der Regisseur gesagt, das ist der perfekte Klingone, den will ich. Klingt für mich so ein bisschen wie eine Legende.
Aber eine lustige.
Ja, selbstverständlich. Gut, wollen wir zu Denise Crosby bzw. Lieutenant Tasha Yar, die Sicherheitschefin an Bord der Enterprise?
Ja, war nur eine Staffel dabei, ist am Ende der ersten Staffel, so ich glaube drei Folgen vor Schluss, in einem schwarzen Blobmonster ersoffen. Wir können weitergehen, oder?
Naja, vielleicht noch ein, zwei Sätze, aber im Groben stimmt das ja schon. Sie sollte ja eigentlich eine Latina? Genau, Latina habe ich hier stehen.
Genau, die Vorlage für den Charakter war Vasquez aus Aliens.
Vasquez aus Aliens, wenn das stimmt, gigantisch. Auch wenn ich mir Vasquez aus Aliens schlecht bei Star Trek vorstellen kann.
Ich glaube, dass Marina Sirtis diese Rolle spielen sollte, also mich zumindest dafür beworben hat, also die Diana Troi.
Genau, das war zuerst genau umgekehrt, dass Denise Crosby die Diana Troi spielen sollte und Martina Sirtis Tasha Yar. Und da hatten sie auch noch andere Namen, da hieß der Tasha Yar-Charakter auch noch Hernandez, glaube ich. Da war auch, bevor Sirtis dafür gecastet worden ist, hatte man sich auch überlegt, wirklich die Darstellerin aus Aliens, die Vasquez gespielt hat, dafür zu casten.
Ja, die hatte, glaube ich, weiß gar nicht, ob sie vorgesprochen hat oder ob man sie gefragt hat. Meine Güte, wenn man sich das vorstellt.
Das wäre krass gewesen.
Und dann noch von Marina Sirtis gespielt, die ja jetzt dann in der Serie letztendlich die einfühlsamste der gesamten Brückencrew ja ist. Gigantisch, ja. Nee, aber Denise Crosby nach einer Staffel hat wohl auch ihr Agent gesagt, hier, lass dich nicht nur auf eine Rolle festlegen, mach mal lieber was anderes. Aber die Entscheidung war, glaube ich, nicht so gut. Denn so rein filmmäßig ist bei dieser Schauspielerin dann ja nicht mehr so viel passiert, ne?
Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ob dann auch der Satz gekommen wäre bei Tasha Yar. Tasha Yar, hat dich noch niemand mal für einen Mann gehalten?
Nein, dich, Riker?
Ja, genau.
Daran musste ich auch gerade denken. Ja, ich stelle mir das so vor. so stocksteif und konservativ, wie es ja manchmal auf der Brücke der Enterprise zugeht, und dann so ein Spruch. Da drehen sich aber mal alle in die Richtung um und fragen sich, vor allem Picasso, Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Ah, großartig. Ja, Tasha, ja, hatte halt auch in der einen Staffel nicht wirklich Zeit, sich als Figur zu entwickeln. Sie war halt auch so die, wie du gesagt hast schon, Sebastian, unisono, so mit Worf Seite an Seite. Aber so richtig viel ist da sonst nicht, ne?
Ist ja auch so, dass sie dann später ja noch Gastauftritte hatte, weil sie ja dann doch ab und zu mal wenigstens wieder zurück wollte.
Ja, irgendwie habe ich mich dann da doch wieder reingeschlichen. Ja, vielleicht kann ich ja als Romulanerin oder vielleicht aus einer anderen Zeitlinie. Vielleicht können wir noch mal über alles reden.
Aber es waren schöne Episoden.
Ja, das auf jeden Fall.
Klar, vollkommen richtig, ja. Wir haben sie ja schon erwähnt, Counselor Diana Troy, Marina Sirtis, die Schiffsberaterin, Halb-Betasoidin, die letztendlich völlig überflüssig ist, weil die guten Ratschläge kommen eigentlich von Guinan. Und eigentlich wird auch Guinan in den wirklich wichtigen Dingen befragt. Whoopi Goldberg, aber ja, sie ist quasi so der Love Interest, also Diana Troy, nicht Guinan, von William Riker.
Ich finde sie auch großartig, dass sie als Counselor, also sozusagen, das ist ja Seelsorgerin an Bord des Raumschiffs, den Platz neben dem Kapitän auf der Brücke hat.
Na, die Bordpsychologin, ne?
Die will ich natürlich auch die ganze Zeit auf der Brücke haben. Also das ist wahrscheinlich, weil sie Betasoidin ist und die Gedanken und Gefühle von Mitmenschen und anderen Wesen empfangen kann. Aber das fand ich auch schon damals, als ich die Serie gesehen habe, immer ein bisschen komisch, was die da neben dem Kapitän sitzt.
Ja, das ist immer so, keine Ahnung, wenn die ganze Zeit, wenn man weiß, da ist irgendjemand mit im Raum auf der Party, der Psychiater ist oder Psychotherapeut, da kommt man sich immer so ein bisschen beobachtet vor. Da denkt man immer, der wird jetzt jedes Wort, das ich sage, sofort dreimal herumdrehen und analysieren, so im Hinterkopf.
Ja, besonders stell dir mal vor, der könnte auch noch deine Gedanken lesen.
Ja, tendenziell unangenehm, ne?
Da würde ich doch nicht mehr auf die Party gehen.
Kann sie ja, glaube ich, gar nicht. Sie kann nur Emotionen empfangen.
Ja.
Wenn sie lesen kann, können nur Vollbitter, so Eden, ihre Mutter zum Beispiel.
Ja, aber sie kann schon eindeutig so deine Gefühle und deine Wesenslage einschätzen und lesen. Und das finde ich auch, also da würde ich mir schon so mehrfache Gedanken machen, wenn die dann die ganze Zeit neben mir sitzen würde.
Das erklärt, warum der Captain immer so distanziert war am Anfang. Da war er so ein bisschen verklemmt in der ersten Staffel. Jetzt weißt du, warum.
Eieieiei. Ja, aber die Figur ist am Anfang tatsächlich. An sich ist die Figur ja schon eher blass. Es ist ja auch so, dass die erst so mit der Zeit Ecken und Kanten entwickelt und auch dann mal interessantere Aufgaben bekommt und auch teilweise in ganz schön spannende Story-Arcs eingebunden wird. Also ich möchte nur an die Folge erinnern, wo es diese telepathische mentale Vergewaltigung gibt, was ja auch schon ganz schön hart ist, was da angesprochen wird. Mit dieser Figur ist schon viel möglich gewesen in der Serie. Ja, aber sie ist ja auch für Data eine ganz wichtige Figur, gerade wenn es darum geht, Emotionen zu verstehen. Da ist sie ja schon immer so ein bisschen für Data der Ansprechpartner.
Naja, sie ist der Ansprechpartner für die Hälfte der männlichen Crew. Also sie hat ja ein Verhältnis mit Riker, dann gegen Ende der siebten oder in der siebten Staffel bändelt sie mit Worf an. Dann der Reginald Barclay hat Liebesinteresse an ihr. Also sie wird auf jeden Fall umgarnt.
Ja, und am Ende in ihrer eigentlichen Funktion, wie gesagt, meiner Ansicht nach kommen die besseren Ratschläge von Guinan, der Barfrau.
Das war ja auch gemein, ne, von den Drehbuchautoren oder von den Machern, ne? Da haben sie eine Figur eingeführt und diesen Counselor, und dann wird in der zweiten Staffel eine Barkeeperin eingeführt, die irgendwie A, von einer viel bekannteren Schauspielerin gespielt wird und B, die viel besseren Dialogzeilen bekommt. Das ist ja auch nicht ganz nett.
Ja.
Ja, stimmt schon. Und naja, 10 vorne, also die Bar, in der das stattfindet, ist natürlich auch einfach ein ganz gutes Set immer gewesen für solche, ja, intimeren Gespräche an sich, ja. Ich bin so gut wie durch mit den Figuren. Wollen wir Wesley Crusher noch kurz ansprechen?
Oh, den nervigsten von allen.
Das ist interessant, dass du gleich so anfängst, Sebastian. Denn die Figur wurde ja gehasst. Und dadurch ja irgendwie leider auch der Schauspieler, die arme Socke.
Nee, gegen Will Wheaton persönlich habe ich nichts. Will Wheaton hat super Filme gemacht in seiner Jugend. Stand By Me, Boy Soldier hieß der andere Film, den ich auch echt gerne geguckt habe als Kind. Also super Schauspieler, hat auch wirklich gute Filme gemacht. Aber diese 9-mal kluge Kinderrolle von Wesley Crusher, der ja ach so toll ist und alles hinkriegt und das Superkind ist und der Retter der Nation für die Zukunft, weil er eine ganz besondere Zukunft hat. Also sorry, Leute, aber ekelhafter kann man den Charakter doch nicht schreiben.
Bin ich aber ein bisschen anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Warst du ein Wrestling-Crusher-Fan als Kind?
Das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall war ich neidisch auf ihn, weil er der Typ war, der ich sein wollte. Nämlich, ich wollte auf diesem Raumschiff sein als Kind. Es ging, offenbar hat er mir gezeigt, das geht. Es dürfen junge Leute irgendwie auf diesem Raumschiff rumlaufen und Abenteuer erleben. Und das fand ich als Zuschauer ebenfalls jung, damals irgendwie schon cool. Außerdem muss man auch sagen, das habe ich als Kind, glaube ich, nicht so wahrgenommen, aber jetzt bei den Folgen, die ich geschaut habe, also später nochmal. Zum einen hat er durchaus einen konsistenten Charakter, Story-Arc, fand ich. Also so, wie er sich entwickelt hat über die drei Staffeln oder auch später dann in einzelnen Episoden. Also praktisch, dass er als Kind da auf dieses Schiff kommt und dann immer mehr Verantwortung bekommt und dann auf die Akademie will, da aber erstmal scheitert und dann auf die Akademie kommt. Also er hatte einen ziemlich ausgearbeiteten Story-Arc, fand ich. Und es gibt sicher Folgen in der ersten Staffel, wo er genervt hat, aber er hat auch Probleme gehabt. Er hat auch Folgen gehabt, wo er Mist gebaut hat. Ich denke da an die Macht der Naniten, da macht er so ein Experiment irgendwie, pennt ein, vergisst irgendwie diese Viecher und die legen die Enterprise fast komplett lahm. Also der hatte auch seine Probleme zwischendrin, die man vielleicht, wenn man pauschal über ihn spricht, es nicht so wahrnimmt.
Ich pauschalisiere immer.
Ja, Sebastian, immer mit der groben Kelle, ich weiß.
Ja.
Aber Bernd, du hast, also ich glaube, so wie du die Figur damals wohl gesehen hast, genau so war sie auch angelegt. Das Next Generation, das nächste Jahrhundert, sollte ja auch so ein bisschen Familienserie sein. Und Wesley Crusher war ja wohl auch so ein bisschen angedacht. Das ist so die Perspektive des jungen Zuschauers. Und er lebt ja tatsächlich diesen Traum vollkommen richtig. Das muss ja auch für den Schauspieler damals, der war ja selber auch tendenziell, oder ist, Will Wheaton ist ja bekannt, ist ja so ein richtiger Vollnerd, was das alles angeht. Und das muss ja für den der Himmel gewesen sein auf der einen Seite, dass er bei Star Trek mitspielen konnte als Schauspieler. Bei mir hat die Figur auch aber tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Ich finde sie auch tendenziell schlecht angelegt. Das ist so für mich eine Figur, wie Erwachsene denken, so ist ein Kind. So ist ein cleveres Kind. Und nicht wirklich Erwachsene, die eine Ahnung haben, wie Kinder oder Jugendliche funktionieren. Das ist so aus einer alten, greisen Perspektive geschrieben, wo man sich denkt, ja, hier, das ist doch so ein cleverer Teenager, das mögen die Kids doch.
Darum wurde ja auch dann in dieser Deep Space Nine-Anschlussserie der Sohn von Sisko, Jake Sisko, völlig anders geschrieben.
Tja, den kann ich aus anderen Gründen auch nicht leiden.
Ja, aber bei dem finde ich das nicht ganz so schlimm, weil der halt in den Folgen, wo er auftaucht, nicht so eine zentrale Rolle spielt. Aber bei den Star Trek Next Generation Folgen, wo Wheaton auftaucht, dann ist auch Wesley Crusher immer ein sehr zentraler Teil der Folge.
Er ist das Wunderkind, ja.
Ja, und das ist halt, naja, wenn sie ihn wirklich so als Kind eingeführt hätten, der halt, er darf mal auf die Brücke, wird zum Fähnrich ehrenhalber, weil er mal wirklich was Gutes gemacht hat, aber ist dann halt so dieser kleine Nebenpart, der aber nicht die Handlung an sich reißt und irgendwie die Probleme, die großen Probleme, wo nicht mal die Führungsoffiziere die Lösung dafür finden, dann parat hat. Das ist zu übertrieben. Also man hätte den Charakter abgestuft, abgeschwächt, als ganz normalen Jugendlichen hätte super funktioniert, meiner Meinung nach. Aber so, wie sie es gemacht haben, war es einfach zu übertrieben.
Ja, er hat ja wohl auch dann, also der Schauspieler wohl auch sehr darunter gelitten in jungen Jahren, dass seine Figur so bei den Fans überhaupt nicht gut angekommen ist, ne?
Tja. Tja. Hat dann später gedacht, er geht aus Star Trek raus, um dann die große Filmkarriere wieder zu machen. Nicht so ganz geklappt, armer Wheaton. Aber in der Brettspiel-Community ist er ja ein bekannter Name und ist ja immer noch im Genre-Bereich sehr populär und unterwegs.
Ja, ich finde, der hat aus einer Not eine Tugend gemacht. Er ist so dieser Nerd-Kinderstar, den alle gehasst haben irgendwie. Das hat er schon, glaube ich, ganz gut jetzt so zu einer eigenen Marke gemacht. Ja.
Ja.
Ah, jetzt sind wir schon wieder bei so vielen Darstellern. Hat es doch wieder sehr lang gedauert.
Ich habe mir auch schon gedacht, Dominik, du sagst vorher, wir versuchen das kurz und bündig zu machen und jetzt wieder eigentlich die halbe Dreiviertelfolge nur Darsteller.
Ja, aber es gibt bei dieser Serie auch so viel. Also ich meine, generell, man könnte da noch so viel machen. Wir haben noch gar nicht über Q könnte man reden, über die Borg. Für mich sind die Borg so der ultimative Gegenentwurf zur Föderation. Also wo die Föderation eben Vielseitigkeit und Toleranz und Respekt und eine Utopie der vielen Völker darstellt und demonstriert, sind die Borg genau was komplett anderes. Das ist Gleichschaltung, das ist Assimilation, es wird alles auf eine Schiene gebracht, es geht nur in eine Richtung. Das ist für mich eher so der Gedanke.
Sie sind halt der von den Amerikanern gehasste Kommunismus.
Ah, meinst du?
Also man kann schon, wenn man will, die Borg als ein Sinnbild für den Kommunismus, alles wird gleichgestellt, wäre, also alle sind gleich, keiner ist anders. Man ist das große, ja, Kollektiv halt hier bei den Borg. Also man kann das schon so, wenn man wollte, sehen als die westliche Welt gegen den Kommunismus.
Also ich würde Kommunismus nicht mit Kollektivismus vergleichen, aber Bernd, was meinst du?
Nee, ich glaube nicht, dass das die Macher so gesehen haben. Ich denke eher, dass das, wie das der Dominik sagte, also dass das einfach die absolute Entmenschlichung eigentlich auch darstellt, die Unterwerfung oder so ein Kollektiv irgendwie. Das ist dann damit der totale Gegenentwurf, die Antiföderation sozusagen. Und es war ja auch, also es ist ja schon der stärkste Gegner, also auch storytechnisch, der sich ja auch über Serien hinweg und in die Kinofilme hinein entwickelt hat, finde ich. Also gut, es gibt noch die Cardassianer, es gibt die Klingonen als zwei sehr starke Gegner, aber die Borg, das war immer so.
Vor denen hat man Angst.
Ja, das war auch das visuell aufregendste irgendwie, das fremdartigste, beängstigendste und das stärkste an Gegnern, was so denkbar war.
Ja, und da kann man ja auch wieder sehr schön den Bogen spannen zu dem, Bernd, was du eingangs gesagt hast mit Q, der ja der Menschheit eben vorwirft, sie wären barbarisch und unterentwickelt und sollten das all nicht bereisen. Und letztendlich ist es ja Q, der ja die Borg auf die Menschheit aufmerksam macht, weil er sagt, okay, wenn ihr euch beweisen wollt, wenn ihr denkt, ihr kommt mit allem zurecht, dann schaut mal, was das hier ist. Also da zeigt er ja den Menschen ihre Schranken auf eine grobe Art und Weise.
Und was war das für ein visueller Effekt, als dieser riesige Borg-Kubus, gut, der Fernseher war zu klein dafür eigentlich, aber als dieser riesige Borg-Kubus auf einmal zu sehen war?
Ich fand die Borg tendenziell, alle Borg-Folgen waren für mich immer das absolute Highlight. Allein diese Doppelfolge, da sind wir ja noch gar nicht drauf eingegangen, die meisten Star Trek-Staffeln sind ja immer mit einer Doppelfolge geendet, also war ja immer so ein Zweiteiler, dann ging die nächste Staffel weiter. Die Folge, wie heißt es, das Beste aus Best of Two Worlds im Englischen, wo Picard letztendlich dann auch eine Drohne wird von den Borg, ist für mich immer noch Gänsehaut-Feeling.
Ja, obwohl das ja in Deutschland so ein bisschen versaubeutelt ist, in dem Sinne, weil das ist ja der erste Teil dieser Doppelfolge ist das Ende der dritten Staffel, während die zweite Folge der Anfang der vierten Staffel ist. Und das war halt in Amerika, da hast du das Ende, wenn dann Picard zur Locutus vom Borg geworden ist und auf dem Bildschirm zur Crew der Enterprise spricht und sie sehen halt, er ist jetzt ein Borg und dann war Schluss. Und dann musstest du bis zur nächsten Staffel halt dein Dreivierteljahr warten. In Deutschland dadurch, dass halt die Serie erst wieder ein paar Jahre später ins Fernsehen gekommen ist und dann jede Woche eine Folge gelaufen ist, musstest du halt bis zur Auflösung gerade mal eine Woche warten. Also ich glaube, da waren schon einige Fans in Amerika, die sich dann am Ende dieser Staffel vorm Fernseher gestanden haben und geschrien haben, ihr spinnt doch. Kann doch jetzt nicht 9 Monate warten, bis das weitergeht. Und besonders weil ja auch die Macher der Serie noch gar nicht wirklich wussten, wie es weitergeht, weil Ende der dritten Staffel war der Vertrag von Picard am Auslaufen und man wusste noch nicht, ob er verlängert oder nicht und deswegen wäre das auch ein ganz gutes Ende gewesen, um dann Picard aus der Serie rauszuschreiben, aber er hat sich ja zum Glück dazu entschieden, bei der Serie zu bleiben und so konnte man dann halt die Folge dann so weiterschreiben, wie es dann jetzt auch am Schluss war.
Ja, und Riker hat sein Kommando mal kurzfristig gehabt. Und danach nie wieder.
Ja, das Lustige ist ja auch, dass es zu diesem Zeitpunkt insgesamt mit vielen Schauspielern dann zu Vertragsverhandlungen gekommen ist. Da gibt es dann zum Beispiel auch die Anekdote, dass man dann Will Wheaton, weil man halt nicht unbedingt jetzt die Produktionskosten weiter in die Höhe schieben wollte, ihm anstatt einer Gehaltserhöhung angeboten hat, aus seinem Charakter einen Lieutenant zu machen. Und da hat dann Will Wheaton wohl geantwortet, okay, ich sag dann mal meinem Vermieter, dass ich ihm die Miete nicht zahlen kann, aber ich dafür jetzt wenigstens Lieutenant bin.
Sehr schön, ja. Ja, man kann über diese Serie noch so unglaublich vieles finden. Wie gesagt, es gibt auch zu der Serie massenhaft Podcasts, die pro Folge eine einzige Episode aus der Serie besprechen. Und wir machen jetzt hier natürlich den Schnelldurchlauf durch alle Staffeln. Die Ferengi hatte ich noch gesehen. Die waren ja ursprünglich als die Hauptantagonisten der Serie gedacht. Und die waren ja in der ersten Staffel auch noch mal komplett anders, wie sie sich dann später, vor allem in Deep Space Nine, dann entwickelt haben. Die sind ja eher so affenartige Kreaturen am Anfang gewesen. Sehr kriegerisch, sehr böse. Waren sie ja dann auch nicht mehr, ne?
Ja, also das ist schon ein bisschen komisch, wie die Ferengi da in der ersten Staffel und auch später noch bei Next Generation dargestellt werden.
Mit diesen Peitschen.
Also immer mit diesen Verrenkungen der Hände. Also es hat schon alles sehr affig und sehr ungewollt komisch gewirkt.
Ja, was, Bernd, was war so deine Lieblingsrasse aus der Serie? Mit wem hast du immer so am meisten geliebäugelt? Borg nehme ich auch an.
Nein, tatsächlich fand ich die Romulaner super immer. Also am Ende der ersten Staffel werden die Romulaner ja wieder eingeführt. Also laut Geschichte auch irgendwie da Jahrzehnte sich versteckt hatten und man nichts mehr über sie wusste, seit sie in der Classic-Serie verschwunden waren. Und als da dieses romulanische Schiff sich enttarnt und ich kannte, dass diese Romulaner nur mit ihren kleinen Bird of Preys, die so ein bisschen aussahen, als hätten sie von den Klingonen das ausgeliehen, als dieses riesige Schiff sich da enttarnte, das war schon echt ein Gänsehautmoment für mich. Und als er dann sagte irgendwie, wir sind wieder da und dann war die erste Staffel vorbei, da habe ich schon gedacht, wow, cool, die Romulaner. Und da wurde auch einiges Spannendes mitgemacht. Also es gab ja ein paar echt gute Romulaner-Folgen bis hin zu dieser Unification-Doppelfolge, wo sie Mr. Spock himself, Leonard Nimoy, holten und eine Geschichte halt brachten, wo er versucht, als Diplomat das vulkanische Volk und die Romulaner, die eine gemeinsame Vergangenheit haben, einen gemeinsamen Ursprung, wieder zusammenzubringen und das halt in furchtbaren Intrigen endet. Also die Romulaner, das waren so meine Lieblingsgegner der Föderation.
Gibt es eigentlich eine Lieblingsfolge in der Serie, die ihr habt?
Puh, schwierig. Wie gesagt, die Borg-Doppelfolge, die finde ich schon verdammt gut. Es gibt ein paar Folgen aus der 7. Staffel, aber ich krame gerade mal in meinem Gedächtnis. Sebastian, wenn du so eine Frage stellst, dann hast du doch bestimmt was vorbereitet, oder?
Ja, natürlich habe ich eine Lieblingsfolge. Die ist auch aus der 7. Staffel und die ist komplett mit den Hauptdarstellern als Nebencharaktere eigentlich. Und zwar ist das die Folge Lower Decks, in der es um 4 Crewmitglieder geht, niederen Rangs, also Fenrich, alles 4 Fenrichs, die halt ihren normalen Dienst auf der Enterprise verrichten und dann allesamt in Kontakt mit einer Geschichte kommen, wo die Führungsoffiziere dran sind und die da alle dann irgendwie so ein bisschen was damit zu tun haben. Und da siehst du dann halt auch mal, wie das so Leben ist für die Leute, die halt nicht ganz oben stehen auf der Enterprise, sondern die kleinen Unteroffiziere, die halt ihren ganz normalen Dienst vollbringen. Weil man muss ja immer noch eins sagen, auch so sehr ich Star Trek Next Generation liebe und ich wirklich eine hervorragende Serie finde, sie hat halt einen kleinen logischen Fehler und das ist der, dass wenn es auf Außenmissionen geht, dass halt die halbe Führungsmannschaft immer gleich auf diese Mission nach draußen geht.
Ja, das ist der Klassiker.
Ja, das würde nie passieren, sondern normalerweise sitzt der Kapitän, der ist ja auch hier in der Serie derjenige, der dann an Bord bleibt, aber auch der erste Offizier, der Sicherheitschef und sowas, die würden nicht auf Außenmission gehen, sondern die würden dann ihre Leute runterschicken. Das funktioniert natürlich bei so einer Serie nicht, weil dann bräuchtest du noch einen Stab an Schauspielern, der das um das 3- oder 4-fache größer wäre. Aber das ist halt so ein kleiner Kritikpunkt, den man der Serie dann schon von der Logik her entgegenwerfen kann. Und deswegen gefällt mir halt dann auch wirklich diese Folge, wo es da um diese unteren Ränge geht, sehr gut.
Ja, es ist natürlich dieses Entdeckertum, ne? So dieses Christoph Kolumbus, er betritt zuallererst Amerika, das neue Land. Daher kommt es halt noch so mit diesen Führungsriegen. Aber Lower Decks, da hast du ja was aufgegriffen, denn das ist ja aktuell gerade auch wieder ein Thema, ne?
Unter diesem Titel gibt es halt auch eine Zeichentrickserie von dem Rick und Morty-Macher, die Star Trek Lower Decks-Serie, die jetzt gerade in Amerika läuft. Da hatte ich jetzt aber auch nur 1-2 Folgen gesehen. Also das geht schon eher so wirklich in Richtung von Rick und Morty.
Sehr überdreht, glaube ich, ne? Ich habe auch nur Trailer gesehen, also es ist
Also es hat schon seine humoristischen Seiten, ab und zu mal ist es ganz lustig, aber es ist für mich halt auch schwierig, das mit dem Star Trek-Universum zu verbinden, so wie ich es kenne und so wie ich es für mich interpretiere.
Ich habe mittlerweile mir auch noch mal so ein bisschen was angeguckt, also Folgen, die mir noch sehr gut gefallen, ich habe jetzt hier nur die englischen Titel gerade zur Hand, ist The Inner Light. Das ist die Folge, wo Picard quasi ein komplettes Leben einer untergegangenen Zivilisation durchführt. Also er lebt dort quasi ein komplettes Leben durch. Das ist eine Zivilisation. Ich glaube, die werden von ihrer Sonne, wird dieser Planet langsam verbrannt. Mhm. Ihr kennt die Folge?
Ja. Ja, also das ist ja diese Sonde, die dann die Strahlen und ihm diese Erinnerung einpflanzt.
Genau, und er lebt dann da quasi noch einmal. Daher ist er dann auch dieses, ich glaube, dieses Flötenspiel, was ihm dann da erhalten bleibt. Diese Flöte ist ja auch dabei. Mhm. Mir gefällt die Folge sehr gut, wo sie auf die Enterprise C treffen, was ja dann diesen, ich glaube, es war Krieg gegen Romulaner.
Das ist so eine Folge, wo Zeitverzerrung kommt, weil sie über irgendein Raumphänomen stoßen und da kommt die Enterprise C raus und dadurch, dass die Enterprise C da in die Realität der Enterprise D übertritt, wird die ganze Geschichte umgeschrieben, weil die eigentlich im Kampf gegen Romulaner bei der Verteidigung eines klingonischen Außenpostens zerstört werden sollte. Und dadurch, dass sie halt entkommt durch dieses Zeitphänomen, passiert das nicht. Und es kommt zu einem Krieg zwischen Klingonen und Föderation, der irgendwie Jahrzehnte andauert. Und da müssen sie die Enterprise C tatsächlich zurückschicken am Ende, was ein interessantes moralisches Dilemma ist, weil sie die Leute in den Tod schicken letzten Endes.
Genau, weil durch diese Veränderung der Zeitlinie die Föderation quasi diesen Krieg verliert gegen die Klingonen. Und jetzt haben sie halt die Wahl, werden sie zurück in die Vergangenheit geschickt, sterben da bei diesem Versuch und die Zeitlinie wird halt korrigiert oder bleiben sie jetzt in dieser Welt am Leben, aber wie viele andere Leben sind in diesem Krieg halt draufgegangen. Das finde ich ist ein sehr interessantes Dilemma.
Das war ja auch eine von den Folgen, wo sie Tascha ja zurückgebracht haben.
Ja genau,
haben.
Da ist sie auch dabei, ja. Und eine Folge, die mir auch noch sehr gut gefällt, ist natürlich fast alle Folgen mit Q, aber da eben die Folge, wo er menschlich wird, wo er quasi seiner Kraft beraubt wird und dann eben menschlich auf der Enterprise da plötzlich nackt in der Luft schwebend auftaucht und zum ersten Mal so Dinge verspürt wie Hunger oder er dann auch mal einen Kinnhaken versetzt bekommt und solche Sachen. Ach, da gibt es so viele Folgen. Das ist ja das Tolle einfach. Diese Serie, die wirft ja immer relativ große moralische, ethische Fragen auf. Auch viele zeitgenössische Dinge, manchmal nach heutigen Maßstäben vielleicht, ja, ein bisschen einfach und altmodisch dargestellt, aber man kann aus der Serie unglaublich viel rausholen. Also es geht um Drogenmissbrauch, um Sterbehilfe, allgemein um dieses Thema, kann oder darf man sich in fremde Kulturen einmischen als externe Kraft? Wie weit darf man sich einmischen? Das ist schon die große, große Stärke von Star Trek.
Das zu den Lieblingsfolgen nochmal. Also ich war ja und bin es nach wie vor immer ein Fan, wenn es um so große Entwicklungen innerhalb des Universums geht. Also wenn es nicht der Planet der Woche war, das Monster der Woche oder das Problem der Woche, das philosophische Problem der Woche, sondern wenn es so eine größere politische Dimension bekam. Also darum mag ich halt gerade so Folgen wie Kampf um das Klingonische Reich sehr, wo Worfs Story-Arc als Charakter sehr vorangetrieben wird oder Wiedervereinigung, was ich schon erwähnt hatte. Oder halt dieser Zweiteiler, wo die Borg die Erde angreifen, weil das immer auch Folgen irgendwie für die ganze Föderation hatte. Und dieses Weitererzählen der, ich sag mal, galaxisweiten, globalen Geschichte, das fand ich immer faszinierend.
Ja, meine Güte, was haben wir noch? So die spannende Frage mit diesen Türen, die kann ich euch mal eigentlich stellen. Diese Türen, die gehen ja automatisch auf, ne? Mhm. Aber manchmal gehen sie ja auch nicht automatisch auf. Also es ist ja oft so, dass Dialoge noch stattfinden, obwohl die Personen an der Tür dran stehen und dann bleibt die Tür aber zu und dann geht sie doch wieder auf. Woran merkt die Tür, wann derjenige echt durch die Tür jetzt gehen will oder nicht? Weil sie funktionieren ja nicht wie klassische Schiebetüren, wie man sie halt so kennt.
Die Türen haben einen temporalen Scanner und wissen deswegen, was die Person in den nächsten 2 Sekunden machen wird in der Zukunft und kann deswegen dann aufgehen oder nicht.
Die Türen hören mit. Das sind so quasi erweiterte Alexas, kann man sagen. Ne?
Die haben wahrscheinlich einen Annäherungssensor, der erst funktioniert, wenn du dich auch wirklich auf die Tür zubewegst und zwar in einer konstanten Geschwindigkeit und nicht, wenn du davor quer hin und her wackelst.
Das heißt, wenn da ein entsprechender Wille vorhanden ist. Jetzt will ich durch diese Tür gehen. Ja.
Nein, die Tür geht eigentlich nur auf, weil hinten dran irgendwelche Fähnriche stehen, die immer gucken durch ein kleines Loch, ob jemand kommt oder nicht und dann immer die Tür aufziehen.
Die kurbeln dann, ja.
Die haben gar keine elektrischen Türen auf der Enterprise.
Also diese Türen waren ja tatsächlich elektrisch, waren aber wohl relativ laut, wenn die auf und zu gegangen sind, weswegen auch die Dialoge so geschrieben wurden, dass eigentlich nie was gesagt wird, wenn sich eine Tür öffnet oder schließt. Muss man mal drauf achten, weil eben die Türen sehr, sehr geräuschstark waren. Es ist ja auch so, dass man eigentlich auf der Brücke der Enterprise einen Transporter installiert haben wollte, dass man quasi direkt in einen Nebenraum gehen kann, um sich dann direkt irgendwo hin zu teleportieren. In DS9 wurde ja das dann übernommen, Bei Next Generation hat man sich aber allerdings dagegen entschieden, weil eben der Gedanke war, hey, wir können ja diese Fahrt in dem Turbolift, in dem Aufzug noch für Dialoge benutzen. Nochmal so als Bindeglied zwischen den Szenen. Deswegen hat man sich dagegen entschieden.
Was ich noch recht interessant finde, weil also für mich ist The Next Generation neben Deep Space Nine eigentlich sind das die beiden besten Serien im Star Trek-Universum. Was mich aber da immer ein bisschen gewundert hat, dass aber leider die Filme mit der Next Generation Crew mit einer Ausnahme eher doch zu den schwächsten gehört. Also der erste Kontakt, hattest du ja vorhin der Bernd schon erwähnt, ist ein großartiger Film, der mit den Borg, wo sie auch in die Vergangenheit reisen. Aber die anderen drei Filme mit der Next Generation Crew, also zuerst das Treffen der Generation, wo ja dann die Übergabe ist, auch der letzte Film mit ihnen, Nemesis, die sind schon eher schwach und der Aufstand ist meiner Meinung nach echt mit der schlechteste Star Trek-Film von den alten, nehmen wir mal jetzt die Neuverfilmungen, die drei von Abrams raus, aber gehört für mich, der Aufstand ist das eigentlich der schlechteste Film von allen.
Ja, das ist ein seltsames Phänomen.
Ja, es gibt ja bei Star Trek diesen Spruch, alle ungeraden Teile sind Mist und die geraden Teile sind gut, bis First Contact passt das auch, aber tatsächlich, ich weiß auch nicht, was danach
war. Also ich finde zum Beispiel auch den ersten Star Trek-Film, der gefällt mir wirklich gut. Das ist zwar was anderes, der ist sehr so an 2001 erinnernd, aber ich finde den Film nicht schlecht. Und auch den dritten mit Christopher Lloyd als Klingone und der Wiedergeburt von Spock, das ist auch kein schlechter Film. Das gehört jetzt nicht zu den besten Star Trek-Filmen, aber das ist ein guter, unterhaltsamer Film. Aber dann der Aufstand mit Worfs Pickeln, Data als Rettungsboje und was weiß ich nicht für schlechten Witzen, die sie da eingebaut haben. Also das ist für mich, also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, als sie den Film gemacht haben.
Aber Star Trek und Humor war schon immer ein Problem. Also Witze in Star Trek haben immer nur so manchmal gezündet.
Für mich sind auch die humoristischen Seiten bei Star Trek, bei den Serien sind die, wenn es so Schmunzler sind. Also wenn es so Situationen sind, wo es mal Data so ein bisschen was Falsches sagt oder sowas, dass du so innerlich ein bisschen schmunzelst. Mehr brauche ich auch bei Star Trek nicht, aber diese, oh, da müssen wir jetzt einen Lacher einbauen, weswegen ich ja zum Beispiel auch mit der Lower Deck-Serie so meine Probleme habe. Das passt für mich nicht ins Star Trek-Universum. Das ist für mich, also für mich jetzt persönlich. Andere Leute finden es vielleicht gut, wenn sie bei Star Trek lachen. Natürlich sollte es immer was Lustiges geben, aber das ist halt nicht für mich das Universum, wo du so Hau rauf und Schenkelklopfer einbauen kannst.
Der Aufstand war ja von Jonathan Frakes, war ja der Regisseur. Ich weiß jetzt nicht, wer das Drehbuch gemacht hat.
Pille hatte das Drehbuch geschrieben.
Es ist schon so, diese kleinen Momente, die machen für mich auch mehr den Humor aus. Mir fällt gerade eine Folge ein, wo Picard diesen Phaserschuss in die Brust bekommt und er dann so in so eine weiße Welt übergeht, während er auf dem OP-Tisch liegt. Und dann begegnet ihm plötzlich Q und sagt, hier, sie sind tot, das ist der Himmel und ich bin Gott. Also eine großartige Szene, total lustig. Und in dieser Folge gibt es auch eine sehr schöne Szene. Es wird eben gezeigt, welche alternativen Lebenswege Picard hätte gehen können. Und da ist er dann doch auch mal Wissenschaftsoffizier, ich glaube auch auf der Enterprise, ne?
Ja.
Und da führt er ein Gespräch mit Counselor Troy, dass er sich irgendwie nicht so richtig fühlt und er braucht doch einen Platz im Leben und eine Aufgabe. Und dann kommt ja Riker dazu und es fällt ihm verdammt schwer, irgendwas Positives über Picard zu sagen. Weil er dann sagt, sie sind, ja, pünktlich. Liebe Freunde, haben wir noch was? Oder sind wir mal so mit allem durch?
Wahrscheinlich hätten wir Unmengen, aber die Zeit.
Ja, wir könnten natürlich jetzt dann über die Serien sprechen, die heutzutage erschienen sind, was ihr davon so haltet, ob ihr das gut findet oder nicht, wie ihr dazu steht, dass Picard jetzt wieder aufgetaucht ist in einer eigenen Serie mit seinem Namen, wo er als alter, seniler Trottel durchs Weltall fliegt.
Ja, das ist ja viel eigene Meinung hier gerade, also bleiben wir mal sachlich.
Das ist sachlich.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, Sebastian. Wir machen es ja normalerweise immer so, dass wir uns fragen, würde das heute noch so funktionieren? Kann man sich die Serie heute noch ansehen? All das ist natürlich was anderes, denn in dem Fall, Star Trek lebt ja noch weiter. Das nimmt ja kein Ende. Es gab die alternativen Kinofilme.
Das nimmt kein Ende.
Das ist nicht so negativ gemeint. Grundsätzlich aber, um das vielleicht mal zumindest hier eine Klammer drum zu machen, kann man sich denn Star Trek das nächste Jahrhundert als Nicht-Star Trek-Fan einfach so, wie es ist, wenn man tendenziell Interesse hat für Science Fiction, eine Fernsehserie, kann man sich das heute noch so ansehen? ist es noch gut anschaubar?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Vielleicht sollte man nicht unbedingt, also die Pilotfolge, ja, die sollte man sich auf jeden Fall angucken, aber dann kann man eigentlich schon fast zugleich zur dritten Staffel übergehen und ab da gucken, weil da nehmen halt, wie vorhin schon gesagt, die Folgen einen bisschen anderen Weg und da werden die Folgen auch besser, werden auch produktionstechnisch besser und da sind dann ab Staffel 3 bis Staffel 7 so viele ikonische und unvergessliche Star Trek Folgen, also das kann man sich auch heutzutage, weil es halt auch heutzutage immer noch aktuelle Themen sind, wie gehe ich mit anderen Menschen oder halt dann in der Serie mit anderen Wesen um, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Prinzipien, bleibe ich prinzipientreu, auch wenn es schwierig wird oder falle ich um, also all solche Themen, die werden in dieser Serie behandelt und ist heute noch aktuell, kann heute noch geguckt werden und ist schade, dass die neuen Serien, die im Star Trek-Universum erscheinen, das nicht aufgreifen, weil meiner Meinung nach würde eine Star Trek-Serie auch heutzutage noch so funktionieren, vielleicht mit mehr übergreifender Handlung, dann wie es dann auch in Deep Space Nine war, für heutzutage halt auch die Sehgewohnheiten mit so einer episodischen Erzählung nicht mehr ganz aktuell ist, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall mal anschaubar.
Also ich kenne tatsächlich Bekannte, die Star Trek Next Generation nie gesehen hatten und die jetzt tatsächlich vor kurzem erst reingeschaut haben, weil sie durch die neuen Serien neugierig darauf geworden sind, was Star Trek noch so alles zu bieten hat und die dann natürlich sich erstmal eine Best-of-Liste von Folgen haben geben lassen und die geschaut haben und die ausgesprochen begeistert waren. Das Gute ist ja, dass das nächste Jahrhundert durch die Blu-ray-Ausgabe oder jetzt auch im Stream nochmal überarbeitet wurde, technisch aufpoliert wurde, also jetzt top aussieht auch, also nicht top, aber schon ziemlich gut aussieht für so eine alte Serie. Da gibt es visuell viel schlechteres Material bei anderen Serien. Insofern kann man das sowohl, glaube ich, vom Technischen kann man das noch durchaus gucken, also von den Inhalten her sollte man es sogar gucken, finde ich. Es kann so, die Inhalte, die da besprochen werden, was der Sebastian auch sagte, die moralischen Fragen, die aufgeworfen werden, das Weltbild auch, das da transportiert wird, das ist auch in der heutigen Zeit vielleicht wichtiger denn je. Das sollte in der Schule gezeigt werden, denke ich manchmal. Wenn man sich so umhört oder anschaut, was in der Welt passiert, dann täte ein bisschen mehr Star Trek TNG der Welt ganz gut.
Da kann ich nur sagen, liebe Zuhörerinnen da draußen, hört auf das, was der Autor sagt. Für mich ist das auch ein absolut zeitloser Klassiker. Bei Babylon 5 habe ich ja gesagt, es ist meiner Ansicht nach ein bisschen in die Jahre gekommen. Hier und da ein bisschen zäh. Ja, bei Next Generation haben wir die ersten zwei Staffeln, die noch so ein bisschen in eine andere Richtung gingen. Aber ja, für mich absolut eine meiner Lieblingsserien. Ich kann das immer wieder gucken. Klar, es gibt einige Folgen, die kann man auslassen, aber es gibt da so viele, wo man einfach immer wieder drin hängen bleibt. Ich kann mich erinnern, in den 2000er Jahren hatte Sat.1 regelmäßig mal so Star Trek-Nächte. Da haben sie einfach mal so 10, 12 Folgen am Stück rausgehauen. Da bin ich immer beim Durchseppen hängen geblieben, weil irgendeine Folge gerade lief, wo ich gesagt habe, ach ja, super, toll, genau eine, die mir gefällt. Und das Universum ist so gigantisch, die Figuren haben so viele Möglichkeiten, da passiert so viel. Für mich definitiv ein Traum von einer Serie und heutzutage auch noch. Mit Sicherheit, wenn man jetzt nicht so dieses Actionmäßige so sehr mag, was es halt jetzt ist, kann man sich das definitiv noch mal angucken. Würde ich auch unbedingt empfehlen, ja.
Bevor wir aufhören, möchte ich noch mal unseren ZuhörerInnen doch noch mal die Werke von Bernd Perplis ans Herz legen. Du hast ja, so wie wir vor am Eingang schon gesprochen hatten, mit dem Christian Humberg zusammen die Prometheus-Reihe in Star Trek geschrieben, hast aber natürlich noch ganz andere Romane geschrieben. Dein Erstlingswerk war ja der Fantasy-Roman oder auch die Trilogie Tharian. Hast dann aber auch noch im Science-Fiction-Bereich unter dem Pseudonym, dürfen wir das überhaupt preisgeben?
Dürft ihr.
Unter dem Pseudonym Wes Andrews geschrieben, also so einen Space-Cowboy-Zyklus, ein neuer Science-Fiction-Roman, ich glaube, der ist jetzt noch nicht allzu lange her, Am Abgrund.
Am Abgrund der Unendlichkeit, das ist ein Einzelroman.
Das ist ein Einzelroman, okay.
Das ist, ja, und das Space-Western-Ding heißt Frontiersman übrigens. Wer mehr wissen möchte, einfach auf meine Website gehen, www.bernd-perplis.de, da stelle ich alle meine Bücher vor.
Ja, gibt es denn irgendwas, was du uns sagen könntest, was denn in der Zukunft auf deine Leserschaft zukommt?
Das ist eine undankbare Frage im Augenblick, weil ich tatsächlich zwei Projekte im Moment schreibe, die ich allerdings, die beide noch im Schreiben selbst sind und daher genau noch geheim sind, weil ich auch der Verlag sie noch nicht verraten und präsentiert hat. Die kommen wahrscheinlich Ende 21, Anfang 22 raus. Also das dauert noch ein bisschen.
Kein Problem, wir haben ja Star Trek Prometheus. Der erste Band Feuer gegen Feuer, der zweite Band Der Ursprung allen Zorns und wie heißt der dritte?
Der dritte Band heißt Ins Herz des Chaos.
Dann eben mit den drei Bänden, die haben ja auch, ist ja auch ordentlich Lesestoff erstmal. Ich glaube an die 400, 500 Seiten.
Sowas im Drehraum, ja. Das heißt, eine gut einzeln lesbare, aber doch auch recht epische Star Trek-Trilogie, die tatsächlich, weil sie zum Geburtstag von Star Trek damals 50 Jahre herausgekommen ist, auch so ein bisschen Rundumschlag bietet. Also da tauchen nicht nur unsere eigenen Figuren, die auf dem Raumschiff USS Prometheus unterwegs sind, auf, sondern es tritt tatsächlich Picard auf. Wir sind auf Deep Space Nine ganz kurz. Wir haben viele Cameos und Insider drin für Leute, die sich auskennen und Spaß daran haben. Also ich kann es tatsächlich jedem, der Star Trek mag, nur empfehlen.
Ja, wunderschönes Schlusswort. Und uns bleibt da jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer die lieben Zuhörerinnen, die jetzt bis jetzt noch durchgehalten haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, wie immer, hinterlasst eine positive Bewertung, wo auch immer ihr euch das ja gerade anhört. Ich habe ja gesehen, dass wir auf iTunes mittlerweile schon richtig, richtig viele positive Bewertungen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns echt sehr. Das freut uns auch immer sehr. Und ja, das motiviert uns auch immer weiterzumachen und neue Folgen und neue Serien aus dem Hut zu zaubern.
Genau, ihr könnt natürlich auch auf unserer Internetseite TV-Serien-Podcast euren Kommentar zu der Folge hinterlassen oder Anregungen oder Fragen oder mit uns dort in Kontakt treten, wenn ihr noch über die Folge mit uns reden wollt. Da lesen wir eigentlich regelmäßig und antworten dann auch.
Gut, in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal, oder?
Drei zum Hochbeamen.